Eine kurze Warnung im Vorfeld. Im heute besprochenen Film werden schwere psychische Gewalt, sexuelle Gewalt und körperliche Gewalt bis hin zur Folter sowie Gewalt gegen Tiere thematisiert. Wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt und empfindlich bei diesen Themen reagiert, solltet ihr auf jeden Fall Vorsicht walten lassen. Bei der Schilderung dieser Inhalte im Rahmen der folgenden Besprechung gehen wir allerdings nicht explizit ins Detail. Wir sind Georgia, Mike und Tobias live im Dreiraumkino. Wir zwingen uns gegenseitig Filme auf und nehmen sie dann auseinander. Großes Kino oder schlimmer Trash? Wir werden sehen. Einen gesegneten guten Abend, liebe Gemeinde. Wir haben uns heute wieder zusammengefunden, um über einen Film zu reden. Aber zuallererst möchte ich vollkommen aus dem Zusammenhang gerissen einmal ein anderes Thema ansprechen. Und zwar möchte ich meine werten Kollegen, die heute hier anwesend sind, nämlich Georgia.
Hallöchen.
Und Mike.
Seien Sie gegrüßt, Pater.
Oh Gott.
Diese beiden möchte ich einmal kurz fragen, wie sie denn mit der Religion so halten. Nein, nicht die Gretchenfrage wird gestellt, sondern etwas konkreter, was ihr von so Initiativen wie den Jesus Freaks oder der Volksbibel haltet. Einmal kurz zur Erklärung, was das eigentlich ist. Die Jesus Freaks sind ein 1991 gegründeter gemeinnütziger Verein und ist so gedacht als Anlaufstelle für junge Menschen, die zwar christlich sind, aber jetzt auch nicht unbedingt sich traditionellen Kirchen anschließen oder sich dort engagieren würden und wahrscheinlich auch keine Gottesdienste besuchen würden, aber schon, naja, das Bedürfnis haben, sich irgendwie christlich, spirituell zu betätigen. Diese Vereinigung hat außerdem so ein paar Schnittpunkte mit alternativen Szenen, sag ich mal, also mit Punk, Metal, so diese Richtung, und dort werden wohl auch Leute quasi rekrutiert, beziehungsweise es werden Christen aus eben solchen Szenen da auch gerne gesammelt. Es ist ein Verein mit ca. 1000 Mitgliedern in Deutschland und den Nachbarländern und wurde von einem Pastor namens Martin Dreyer gegründet. Und eben jener Martin Dreyer hat auch das andere angesprochene Ding, nämlich die Volksbibel, ins Leben gerufen. Anfang der Nullerjahre war das, glaube ich, ursprünglich ein wirklich von Martin Dreyer verfasstes Buch. Und zwar sollte da das damals nur das Neue Testament, soweit ich weiß, in eine jugendkompatible Sprache überführt werden. Weil, naja, die Bibel ist ja damals, als Gott sich hingesetzt und sie geschrieben hat, doch in einer eher ungewöhnlichen Sprache verfasst für heutige junge Menschen, die vielleicht Interesse am Christentum haben. Und naja, das war eben ein Projekt, oder ist immer noch ein Projekt, was das Ganze ein bisschen modernisieren sollte. Heutzutage ist es ein Crowdsourcing-Projekt. Und, das heißt, da können sich diverseste Menschen dran beteiligen, sodass da auch etwas Reales bei rauskommt. Eine echte Jugendsprache vielleicht, die dort benutzt wird und nicht unbedingt das, was sich ein, ich glaube, auch schon 60-jähriger Mann wie Martin Dreyer vorstellt, was wohl Jugendsprache ist. Mittlerweile umfasst das die komplette Bibel, meines Wissens, auch das Alte Testament. Was haltet ihr so von solchen Dingen? Also wirklich Aspekte, eine Anmerkung noch. Das sind beides keine Sachen, die jetzt offiziell von den offiziellen Christen unterstützt werden. Also die Jesus Freaks sind keine offizielle Vereinigung der christlichen oder der evangelischen oder katholischen Kirche. Da gibt's auch ein bisschen Reibungspunkte. Und mit der Volksbibel verhält es sich genauso. Da gab's auch sehr viel Kritik dran. Aber wie haltet ihr so solche Initiativen, die das Christentum insbesondere jungen Menschen näher bringen sollen?
Ob ich jetzt die Jesus Freaks gut finde oder nicht, kann ich nicht genau sagen, weil ich die Jesus Freaks selbst nicht so wirklich kenne, oder ich glaube, das wäre mir ein Ticken zu viel. Jetzt bin ich allerdings auch nicht unbedingt die Zielperson für die Jesus Freaks, also geht das an mir wahrscheinlich sowieso vorbei. Aber grundsätzlich halte ich zum Beispiel von der Volksbibel, ich finde, das ist eine gute Sache, weil die Bibel halt wirklich schwierig zu lesen ist. Und wenn ich mir denke, unsere heutigen Jugend, auch damals schon Jugendliche, man hat keinen Bock, die Bibel zu lesen. Das sind alles altbackene Schriften, die man irgendwie interpretieren soll. Und ja, kommt alles ziemlich weit hergeholt. Und was hat das mit uns heutzutage zu tun? Und die Volksbibel ist im Grunde ja eine Interpretation. Also es ist ja keine einfache Übersetzung, sondern eine Interpretation schwingt da schon mit. Von daher ist das eigentlich eine ganz gute Quelle, um vielleicht das erste Mal in die Bibel einzusteigen und zu schauen, was steht da eigentlich so grundsätzlich drin oder was könnte drinstehen, wie könnte man das verstehen, wie könnte das jetzt noch eine Rolle spielen. Und wenn man sich dann nicht nur auf die Volksbibel versteift und dann bei echtem Interesse vielleicht noch andere Quellen liest, finde ich das eine sehr, sehr gute Sache. Gerade auch habe ich gelesen von Geistlichen, die mit Jugendlichen zu tun haben, die das näher bringen wollen, kommt halt positive Resonanz.
Mhm. Mike, hast du eine Meinung dazu?
Also grundsätzlich von dem Typen halte ich nicht ganz so viel. Ich glaube, sogar Pastor dürfte man ihn nicht wirklich nennen, weil er in der Freikirche ist. Aber sei es drum, ist halt ein älterer Mann. Ich habe mir auch Teile der Volksbibel gegeben und oh mein Gott, das war Steve Buscemi-Vibes. Also so wirklich, hey there, fellow kids. Ganz, ganz schwierig. Ich habe einfach mal das Vaterunser von ChatGPT in Jugendsprache generieren lassen und es war wesentlich geiler. Also die brechen da jeglichen Rhythmus, der irgendwie da drin ist. Also es hat den Cringe-Faktor over 9000, aber was soll's?
Aber anscheinend gibt es Jugendliche, die damit was anfangen können.
Gut, das sind dann besondere Leute.
Ich glaube, es kommt tatsächlich auch auf die Version an. Also ich vermute, seit das wirklich ein Crowdsourcing-Projekt ist, hat sich da die Qualität auch verbessert. Ich habe auch mal in ältere Versionen ein bisschen reingelesen und das war schon ultra cringy. Also das ist teilweise wirklich jenseits von Gut und Böse gewesen. Aber ich meine auch, dass das aktuell, zumindest in den Ausschnitten, die ich jetzt mal so gelesen habe, tatsächlich halbwegs erträglich ist. Und vielleicht, also ich weiß auch nicht, wie Jugendliche sprechen, ne? Woher auch. Aber das klang alles schon ein bisschen realistischer.
Ja, nee, also mich hat's komplett abgeschreckt.
Ja, ich würde mich, was die Volksbibel angeht, da auch Georgia so halbwegs anschließen. Und grundsätzlich ist das eine gute Sache, ne? Wenn man denn schon junge Leute ans Christentum heranführen will. Ich halte für sehr fraglich, ob man das wirklich will, aber...
Ob man das sollte.
Ob man das sollte, genau. Aber wenn man das mal voraussetzt, dann... finde ich, umgeht man da auch eine gewisse Art des Gatekeepings. Und ich finde auch die eher kritischen oder negativen Reaktionen bezeichnend, die von Kirchenvertretern dazu kamen, die das wirklich erstmal als grundsätzlich als Gossensprache verteufelt haben, womit sie halt irgendwie schon eine ganze Menge Leute ausschließen, die halt wirklich nicht den Zugang zur Bibel dann finden. Mag ja auch sein, dass sie eben nicht... ja, intellektuell in der Lage sind, klingt jetzt wieder blöd, aber es kann halt nicht jeder sich da wirklich reinfinden in so eine Sprache. Und insofern finde ich es ganz gut. Jesus Freaks stehe ich allerdings auch sehr skeptisch gegenüber. Ich bin mir nicht sicher, inwieweit dort missioniert wird. Also wenn das wirklich eine Anlaufstelle für eh schon christliche Menschen ist, dann finde ich es eigentlich gut. Wenn sich die Leute bei den Jesus Freaks organisieren, dann ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass sie zur offiziellen katholischen Kirche gehen oder so. Das ist auf jeden Fall gut zu heißen. Aber wenn dort wirklich in den alternativen Szenen missioniert wird, dann finde ich es eher bedenklich, da junge Menschen in diesen Subkulturen oder Jugendkulturen zu ködern. Das sollte vielleicht auch nicht unbedingt erlaubt sein, gerade wenn es um Minderjährige geht.
Ja, ich habe mich jetzt noch nicht ganz durchlesen können, so leicht überflogen habe ich das. Die möchten, also das Ziel, das Traumziel der Jesus Freaks ist eine europaweite Jesus Freaks Vereinigung, wo sich junge Menschen dran hinwenden können, wenn der Einstieg in die Religion gesucht wird oder wenn man halt meint, dass Religion etwas für einen ist, aber die jetzige Kirche einen da nicht passt. Wenn man sich einfach dazu berufen fühlt. Also es wirkt jetzt nicht so, als wenn sie wirklich aktiv auf die Straße gingen und Menschen ködern wollten. Und ich denke, für die, die sich da halt wohlfühlen und tatsächlich so eine Stelle brauchen, um ihren Glauben auszuüben, ist das vielleicht eine ganz gute Sache, gerade auch bei Jugendlichen, weil ich auch gesehen habe, dass zum Beispiel Suchttherapien und Möglichkeiten, damit umzugehen, bei denen mit dabei ist, mitgegeben ist.
Ja, das hat auf jeden Fall seine Vorteile, insbesondere wenn sie sozial noch engagiert sind und was man auch bedenken muss, dass das Ganze wohl weniger dogmatisch ist als jetzt die althergebrachten Kirchen und es ist grundsätzlich ein bisschen progressiver alles. Also beispielsweise ist da auch nicht so ein harsches Urteil gegenüber Homosexualität oder auch Sex vor der Ehe vorherrschend, weshalb es da auch zu Konflikten, insbesondere mit der katholischen Kirche, kam, weil da ein paar christliche Grundsätze durchaus aufgeweicht werden oder zumindest fortschrittlichere Ansätze verfolgt werden. Ja, Plot-Twist. Das Ganze hat doch mit unserem heutigen Film zu tun. Denn ich hatte die gottgegebene Aufgabe, eben jenen zu bestimmen. Und ich habe mich entschieden für Tore tanzt. Und in Tore tanzt werden eben jene angesprochenen Themen auch behandelt. Zunächst einmal, zuallererst, bevor wir uns irgendwelchen anderen Dingen zuwenden, einmal eine kurze, spoilerfreie Inhaltsangabe, damit wir alle auch wissen, worüber wir reden. Tore Tanz dreht sich um den jungen Tore, einen tiefgläubigen Christen und Teil der Jesus Freaks. Nachdem er auf einer Autobahnraststätte einen Mann namens Benno samt Frau und zwei Kindern flüchtig kennengelernt hat, lädt er Benno zu einer Konzertveranstaltung der Jesus Freaks ein. Der augenscheinlich nichtgläubige Benno erscheint dort tatsächlich und ist hilfreich zur Stelle, als Tore einen epileptischen Anfall erleidet. Benno nimmt ihn mit in sein Gartenhäuschen, wo Tore nicht nur die Nacht verbringt, sondern schnell fast zu einem Teil der Familie wird. Ja, Tore tanzt ist ein deutscher Film aus dem Jahr 2013, ist international bekannt unter dem Titel Nothing Bad Can Happen. Das Ganze ist quasi das Brainchild von Katrin Gebbe, die hier die Regie geführt und das Drehbuch geschrieben hat. Katrin Gebbe hatte vorher im Rahmen ihres Studiums ein paar Kurzfilme realisiert, aber Tore tanzt ist ihr Langfilmdebüt. Danach ist sie in Erscheinung getreten durch eine Tatort-Episode, durch eine Beteiligung an der Netflix-Serie Die Kaiserin und einen weiteren echten eigenen Langfilm hat sie dann 2019 veröffentlicht, nämlich Pelikanblut, den ich auch ziemlich empfehlen kann. Ja, unter den weiteren Beteiligten ist auffällig, dass das wohl ein sehr eingespieltes Team ist, denn sehr, sehr viele Leute aus dem Stab, der an Tore tanzt beteiligt war, haben auch an den anderen Werken von Katrin Gebbe mitgearbeitet. Also da ist wohl ein ja wirklich ganzes Team am Werk, was sie da um sich geschart hat. Was die Darsteller angeht, haben wir da ein paar zentrale Charaktere, nämlich Tore, gespielt von Julius Feldmeier. Der ist ansonsten primär in TV-Serien in Erscheinung getreten. Er stammt aus Rostock, ist somit also von Grund auf hochsympathisch. Und er ist der Neffe von Rita Feldmeier. Kennt man heutzutage vermutlich eher nicht so, ist aber eine sehr renommierte, vor allem Theaterdarstellerin in der DDR gewesen und auch bis heute aktiv, auch teilweise in Film und Fernsehen. Dann hätten wir da noch Benno, gespielt von Sascha Alexander Gerschak. Seines Zeichens in sehr vielen Fernsehfilmen vertreten. Bei mir hat er vor allem in Gladbeck einen Eindruck hinterlassen. Eine ARD-Produktion aus dem Jahr 2018, nicht zu verwechseln mit der Dokumentation von Netflix, die vor 2 Jahren oder so rauskam, sondern ist wirklich ein Drama über die Geiselnahme in Gladbeck Ende der 80er. Und dort spielt er den Geiselnehmer Hans-Jürgen Rösner und das fand ich wirklich sehr beeindruckend. Also ist ein kleiner Spoiler, vielleicht nicht ganz so weit von seiner Rolle in Tore tanzt entfernt. Aber ja, das macht er schon sehr gut. Seine Filmpartnerin, seine Freundin oder Frau Astrid, wird gespielt von Annika Kuhl. Ist eigentlich hauptsächlich durch Nebenrollen in Erscheinung getreten. Die für mich bekanntesten Filme waren dabei Sonnenallee und der Bader-Meinhof-Komplex. Und zu guter Letzt unter den erwähnenswerten Darstellern wäre da noch Großwantje Kohlhoff, die Tochter Sunny spielt. Die sehe ich irgendwie sowohl sehr gerne als auch sehr häufig, denn die hat eine sehr interessante Filmauswahl. Sie ist wahrscheinlich bekannt geworden durch mehrere Tatortfolgen, die habe ich jetzt nicht unbedingt gesehen, aber sie hat zum Beispiel gespielt in dem Film Wir sind jung, wir sind stark, in dem die Pogrome in Rostock-Lichtenhagen 1992 behandelt werden. Und ansonsten auch im Genrefilm ist sie in letzter Zeit ein bisschen aktiv gewesen, beispielsweise in den Horrorfilmen Endzeit oder Schlaf. Dort übrigens an der Seite von Sandra Hüller, die dem einen oder anderen aufmerksamen Hörer dieses Podcasts bekannt vorkommen könnte. Ja, Tore tanzt lief seinerzeit sogar im Kino, obwohl es eine sehr, sehr kleine Produktion ist. Also die Kosten lagen wohl unter 500.000 Euro. Aber der Kinostart war auch wirklich extrem klein. Ich habe da die Zahl gefunden, dass das Ganze in unter 20 Kinos in Deutschland lief. Aber es wurde tatsächlich eingereicht als deutscher Beitrag bei den Filmfestspielen in Cannes 2013 und ist so dann doch zu einiger Bekanntheit gekommen. Und die Reaktion in Cannes, naja, der Film hat polarisiert, sagen wir mal. Also er wurde zum Teil doch ganz gut gefeiert, aber es gab auch einige sehr kritische und zum Teil vermutlich auch schockierte Stimmen. Aber das kann ja auch ein Qualitätsmerkmal sein, wenn ein Film polarisiert. Tore tanzt wurde vielfach ausgezeichnet. Als Beispiel hat er erhalten den Bayerischen Filmpreis für die beste Nachwuchsregisseurin, den Preis der Deutschen Filmkritik für das beste Spielfilmdebüt und den besten Darsteller für Sascha Alexander Gerschak als Benno. Und er war zweimal nominiert für den Deutschen Filmpreis, nämlich für die beste Regie und für die beste Filmmusik. Da kommen wir eventuell später noch zu, aber diese Nominierung finde ich etwas merkwürdig. Auf der IMDb hat der Film aktuell eine Durchschnittswertung von 6,9 von 10, auf Letterboxd eine von 3,5 von 5. Wenn man den Film aktuell sehen möchte und die DVD nicht hat, sondern das im Streaming tun möchte, dann könnte sich das als etwas schwierig gestalten. Es gibt momentan nur ein einziges Angebot, nämlich auf alleskino.de. Dort ist er im Abo enthalten oder kann ohne Abo geliehen werden. Es gab ihn früher auf jeden Fall mal auf Prime. Da habe ich ihn vor Ewigkeiten mal gekauft, aber aktuell ist er da nicht mehr verfügbar. Kommt vielleicht nochmal zurück. Man weiß es nicht. Ja, Georgia und Mike. Ich habe ja in der letzten Folge schon durchblicken lassen, dass das vielleicht nicht der allerfröhlichste Film sein wird, den ich hier ausgewählt habe. Was waren denn eure Erwartungen und eventuell eure Vorkenntnisse über Tore tanzt?
Vorkenntnisse gleich null. Erwartungen, gut, du hast gesagt, das ist nicht der fröhlichste, aber das kann ja sonst was heißen. Also ja, als ich es dann geschaut habe, muss ich sagen, der war schwierig im Sinne von, der hat mich ein bisschen fertig gemacht. Ich fand das ziemlich krass alles. Das sind auch schwierige Themen, schwierige und unschöne Themen, die da aufgegriffen werden. Aber ansonsten, ja, ich habe mich vorher wieder mal nicht schlau gemacht, damit ich komplett unvoreingenommen und ohne irgendein vorgefertigtes Bild daran gehen kann. Ich habe nichts gewusst. Außer dem Titelbild. Und dass ich den irgendwann mal mir schon vorher gedacht habe, ist einer der Filme, die man mal geguckt haben können sollte. Von daher fand ich es ganz gut, dass du ihn vorgeschlagen hast.
Aber gerne doch.
Mein Vorwissen belief sich auf du hast ihn ausgesucht und er hat ganz viele Triggerwarnungen. Und so das grundsätzliche Szenario, dass da irgendwie ein Junge in eine andere Familie kommt. Das heißt, was ich erwartet habe, war quasi ein Midsommar in Deutschland. Genau, ich wusste auch noch, dass der Film irgendwie deutsch ist.
Ja, gut, im Vergleich mit Midsommar. Also ich kann mir ungefähr vorstellen, wo die Assoziation zu Midsommar herkommt, aber ja, es ist natürlich fraglich, ob das gerechtfertigt ist.
Weil er blond ist.
Vielleicht. Okay. Ja, dann werden wir jetzt mal zum detaillierteren Inhalt des Ganzen kommen. Und wie man es ja aus diesem Format schon gewohnt ist, bedeutet das, dass wir hemmungslos herumspoilern, ohne Wenn und Aber. Das heißt, wenn ihr den Film noch sehen wollt, dann wäre jetzt ein guter Moment, um diesen Podcast zu pausieren. Oder ihr hört ihn und guckt den Film dann. Dann beschwert euch bitte nicht, dass ihr gespoilt worden seid. Wie auch immer, ihr werdet schon wissen, was ihr tut. Seid ja mündige Menschen und sehr intelligent, sonst würdet ihr diesen Podcast nicht hören. Also, wir starten in Kapitel 1 des Films mit der Überschrift Glaube. Wir sehen zwei finstere Gestalten in Schwarz gekleidet, die einen blond gelockten Jüngling offenbar in der Elbe ertränken wollen. Aber als er wieder auftaucht, freut er sich irgendwie und daraus kann man wohl schließen, dass es sich hier um eine Taufe handelt, die dort an diesem jungen Mann vorgenommen wird. Und natürlich handelt es sich bei diesem jungen Mann um den titelgebenden Tore. Den sehen wir kurz darauf, wie er zusammen mit seinem Freund Eule im Auto über die Autobahn fährt und dabei ja, merkwürdige Musik hört. Es ist im Prinzip Punk, aber mit einer sehr, sehr religiösen Note, beziehungsweise mit sehr religiösen Texten. Ich fand es befremdlich, aber gut. Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Die beiden kommen an eine Raststätte und treffen dort auf eine Familie, deren Auto nicht mehr anspringt. Und sie bieten an zu helfen, allerdings nicht mit einem Starterkabel oder so, sondern sie kündigen an, jetzt Hilfe von oben zu holen. Und ja, damit meinen sie Gott, beziehungsweise Jesus. Sie rufen die Familie aus dem Auto und bringen sie dazu, alle ihre Hände auf die Motorhaube zu legen. Tore spricht ein Gebet und siehe da, das Auto springt wieder an. Es ist ein Wunder. Eine kurze Zwischenfrage, weil ich nämlich überhaupt gar keine Ahnung von Autos habe. Ist das ein Wunder oder ist das rational erklärbar?
Naja, wenn man davon ausgeht, dass einfach nur die Batterie spinnt, das kann schon mal sein.
Eine Batterie kann spinnen und geht dann einfach wieder. Also ich weiß es wirklich ja. Nicht.
Also okay. Bevor die komplett Fritte ist, kann es auch sein, dass die einfach hin und wieder mal schlecht anspringt und dann geht die vielleicht gerade nicht und dann versuchst du es 10 Minuten später wieder und auf einmal geht es dann doch. Temperaturabhängig und ja, das kann aber vorkommen bei einer sterbenden Batterie.
Okay, vielleicht doch kein Wunder, aber Tore und Eule sind natürlich überzeugt, dass das tatsächlich die Kraft von Jesus war, die hier dafür gesorgt hat, dass Bennos Auto wieder anspringt. Ja, und hier erfahren wir dann auch, als Tore sich bei Benno so ein bisschen vorstellt, also sich und Eule, dass die beiden eben Jesus Freaks sind, die ja beim Hamburger Chapter der Jesus Freaks aktiv sind und dass sie beides einfach überzeugte Christen sind. Und Tore kündigt auch an, dass demnächst eine Veranstaltung der Jesus Freaks stattfinden wird, mit einem Konzert noch dazu. Und er sagt, dass bei den Freaks auch nichtgläubige Menschen willkommen sind und bietet Benno an, da vielleicht auch mal vorbeizuschauen. Benno hingegen wirkt da eher skeptisch, scheint jetzt Religion gegenüber nicht unbedingt aufgeschlossen zu sein. Wir sehen dann auch, dass Tore gerade seinen Umzug zu den Jesus Freaks, also in eine Kommune der Jesus Freaks, bewerkstelligt hat. Er wird dort natürlich mit offenen Armen empfangen. Es wirkt so, als ob er da gerade, also weiß ich nicht, entweder gerade nach Hamburg gezogen ist oder gerade erst zu den Jesus Freaks gefunden hat. Allerdings wirkt er doch schon sehr überzeugt, also es ist einfach unklar. Es gibt einen kleinen Zeitsprung und wir sind dann bei dieser Veranstaltung. Es wird dort gepredigt und auf die Inhalte gehe ich jetzt mal nicht weit ein. Aber danach kommt es halt auch zu einem Konzert. Sieht von außen aus wie so ein typisches Punk-Konzert. Natürlich auch wieder mit stark religiöser Schlagseite. Und wir sehen, tatsächlich ist Benno, der Vater dieser Familie, den Tore und Eule geholfen haben, der ist anwesend und guckt sich das mal an. Und so sieht er auch, dass Tore vor der Bühne plötzlich zusammenbricht und offenbar einen epileptischen Anfall hat. Und obwohl man das, was er da am Boden dann veranstaltet, nicht unbedingt mit einem Tanzstil oder so verwechseln kann, hilft ihm irgendwie keiner der Umstehenden, sondern ja, die feiern da weiter die Musik ab. Bisschen merkwürdig. Benno reagiert allerdings sofort, trägt Tore aus dem Saal und lädt ihn in sein Auto. Im Auto kommt Tore dann wieder zu sich und Benno sagt ihm, er wollte ihn eigentlich gerade ins Krankenhaus bringen, aber da er jetzt wieder fit ist, verzichtet er drauf. Er bietet Tore allerdings einen Schlafplatz an und so kommt es, dass sie zu Benno in den Schrebergarten fahren. Und neben dem Schlafplatz bietet Benno ihm dann auch eine Wurst und ein Bier an, woraufhin Tore den bemerkenswerten Satz sagt, den ich mir direkt mal notieren musste. Ich lasse mich nicht mit Alkohol volllaufen, ich fülle mich lieber mit dem Heiligen Geist ab. Und ich muss sagen, ich stand den Charakteren bis zu diesem Zeitpunkt relativ neutral gegenüber, aber da ist Tore auf meiner Sympathieskala schon mal stark gesunken, weil mich das extrem an so Leute erinnert hat, die jegliche Rauschmittel mit der Begründung ablehnen, dass sie ja Naturhai seien. Hat mich extrem daran erinnert und ich finde, das sind ganz unangenehme Menschen. Liebe Naturhaie-Hörer, ihr seid natürlich nicht gemeint. Wie sieht's bei euch aus? Wie sind eure Sympathien verteilt? Wie habt ihr die Charaktere, also insbesondere jetzt die am meisten in Erscheinung getreten sind, also sicherlich Tore, Benno und Eule vielleicht noch. Wie fandet ihr die so bisher? Wie kamen die rüber für euch?
Die Jesus Freaks, wie sie klischeehaft eigentlich auftreten, so ja, wir sind Gläubige und Wunder hier und beten da und nichts geht über die Religion und dann Benno und seine Familie, wo ich ganz klar nachempfinden konnte, dass der so ein bisschen so skeptisch angenervt und geh mir von meinem Auto weg reagiert hat. So, ja, komm, jetzt ein Gebet, damit das Auto wieder anspringt, hat mal lieber ein Starterkabel dabei. Ja, die Jesus Freaks ganz klar, gerade im Nachteil am Anfang des Films, Sympathien für Benno, der einfach da war, als jemand seinen Anfall hatte.
Aber der Erfolg hat den beiden ihr Recht gegeben, ne? Also.
Ja, Zufall, gutes Timing. Ob das wirklich ein Wunder ist, ich wag's zu bezweifeln. Wein und Wasser, da fange ich an zu glauben.
Aber dann wahrscheinlich Wein in Wasser verwandeln, ne? Weil die trinken ja keinen Alkohol.
Ja, aber da sie mich überzeugen wollen, sollten sie das lieber andersrum machen.
Also von der Szene beim Auto an, ja, Tore absolut unsympathisch, sehr fanatisch. Geh mir weg, muss jetzt nicht unbedingt sein. Also ja, er kann es probieren, aber das als Erfolg für ihn zu verbuchen, da glaube ich dann doch eher an Physik. Und Benno war ein zu klischeehaftes, es ist alles in Ordnung, alles ist supi. Was ich allerdings sehr positiv hervorheben möchte, ist die Musik auf dem Konzert. Das war nämlich Liedfett. Sehr genialer Song.
Okay, kenne ich nicht. Vielleicht rechtfertigt das die Nominierung für den Deutschen Fernsehpreis für die beste Musik.
Ich glaube, Liedfett mit Komm mit oder Komm mit mir oder sowas in der Art.
Sagt mir alles nichts. Das Einzige, was Komm mit mir und Komm mit im Titel hat, was ich weiß, ist Komm mit mir ins Abenteuerland.
Wow, okay. Ja, also ich kann Mikes Ansicht schon sehr gut nachvollziehen. Mir würde da gerade in Bezug auf Tore auch der beliebte Begriff der toxischen Positivität vielleicht so ein bisschen im Kopf rumschwirren. Geht ja irgendwie in die Richtung. Oh, und das nur mit einem religiösen Hintergrund. Es ist echt nicht so schön. Und Eule ist irgendwie so ein Schnacker. Also wie so eine ganz komische Spezies Norddeutscher, nämlich eine solche, die viel zu viel redet. Und die sind meistens eher unsympathisch.
Ein Labersack für alle anderen, die Schnacker nicht kennen.
Ganz genau.
Ein Schwätzer.
Ja, und Benno scheint er relativ sympathisch zu sein, finde ich zumindest.
Halt nur genervt, ne? Weil da sind so ein paar religiöse Volltrottel, die da an seinem Auto rumwerkeln.
Ja, gut. Er hätte auch energischer was dagegen sagen können, dann hätten die das bestimmt gelassen. Aber vor allem die Aktion auf dem Konzert ist dann ja halt nett, ne? Wo Tore ja wirklich nicht geholfen wurde. Insofern eigentlich ein ziemlich cooler Typ. Ja, Tore bleibt also bei Benno im Schrebergarten, verbringt dort die Nacht und am nächsten Tag lernt er dann die Familie so richtig kennen. Das sind also Benno, seine Frau oder Freundin Astrid und dann die jugendliche Sunny und noch ein kleiner Sohn namens Dennis, wahrscheinlich so 5 Jahre alt. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. So in dem Dreh wahrscheinlich. Ja, Tore nimmt dort erstmal am Frühstück teil und allgemein nimmt er so ein bisschen am Familienleben teil, ne? Sie gehen zusammen dann auf so einen Rummel, also irgendwie hat er nur ein Fahrgeschäft auf und sieht auch alles ein bisschen abgeranzt aus, aber sie können zumindest Autoscooter fahren. Aber sowohl beim Frühstück als auch dabei kommt irgendwie schon so ein bisschen durch, dass in dieser Familie jetzt auch nicht komplett alles heile Welt ist. Insbesondere zwischen Benno und Sunny gibt's da wohl ziemliche Spannungen. Tore allerdings wird sehr gut aufgenommen. Und Benno ist da auch sehr kumpelhaft ihm gegenüber, ne? Der scheint wirklich ihn sehr sympathisch zu finden. Er sagt ihm auch, dass Tore jederzeit im Schrebergarten willkommen sei. Ja, Tore allerdings geht irgendwann, denn er ist ja gerade in die Kommune der Jesus Freaks eingezogen und kehrt dahin zurück. Da allerdings überrascht er Eule mit einer spärlich bekleideten jungen Frau und ist schockiert. Denn es gibt ja dieses Gelübde von wegen Sex vor der Ehe ist ein absolutes No-Go und dementsprechend enttäuscht ist Tore, dass Eule sich nicht an diese Prinzipien hält und er bezeichnet ihn als Heuchler. Und Eules Reaktion ist dann auch, lässt auch tief blicken, ne, dass da vielleicht doch nicht so die wirkliche christliche Überzeugung hintersteckt, sondern ich will ihm jetzt nicht vorwerfen, dass er die Jesus Freaks oder diese Kommune genutzt hat, um Frauen aufzureißen. Aber dass das jetzt nicht so die hohe Priorität in Eules Leben hat, das kommt da schon durch. Tore findet das nicht gut, gelinde gesagt, und verschwindet auch sofort aus der Kommune und kehrt zurück in den Schrebergarten, wo er halt wieder aufgenommen wird. Astrid hat kurze Bedenken, aber das erledigt sich auch relativ schnell. Tore bekommt die Möglichkeit, da in einem Zelt zu übernachten. Er hilft der Familie ein bisschen im Garten vor allem. Ne? Es ist alles cool, alles wunderbar und harmonisch. Und dazu kommt noch, dass Sunny Tore irgendwie immer wieder interessiert beobachtet. Sie scheint irgendwie fasziniert von ihm zu sein. Das verstärkt sich noch, denn es ist Sunnys 15. Geburtstag und Tore schenkt ihr einen gebrauchten MP3-Player und stellt damit mal eben das Geschenk von Benno, nämlich ein Plüschkänguru und 20 Euro, komplett in den Schatten. Dieser Geburtstag wird auch zum Anlass genommen, ein paar Freunde einzuladen, also von Astrid und Benno, nämlich das Paar Klaus und Cora sowie einen Mann namens Dieter, die dann dorthin kommen und, ja, wie das so bei einem Geburtstag eines Kindes ist, veranstalten die Erwachsenen dann einen kleinen Umtrunk. Und auch mit den Leuten, ja, gibt's eigentlich im Großen und Ganzen keine Probleme, ne? Tore kommt mit denen klar. Als er gerade ein paar Bier holt für die Leute, wird allerdings hinter seinen Rücken so ein bisschen gelästert und sich lustig gemacht über seine Art und seine Neigung oder sein Hobby des Origami-Faltens. Aber das ist alles ganz harmlos, ne? Und wie gesagt, es ist alles höchst harmonisch. Und jetzt ist eine halbe Stunde vergangen im Film und irgendwie ist nichts passiert. Und so ein Film lebt ja theoretisch auch von Konflikten oder irgendwas. Hattet ihr jetzt zu diesem Zeitpunkt eine konkretere Vorstellung, wo es hingeht? Denn in erster Linie geht's ja jetzt hier um eine sich anbahnende Männerfreundschaft, wenn man das bisher so betrachtet.
Ja, so unangenehme Schwingungen waren da aber schon mit bei. Also irgendwie sind alle mega angenervt voneinander. Außer mit den Bekannten, die zu Besuch kommen. Da war es dann so komisch aufgesetzt, freundlich. Es war irgendwie unangenehm.
Naja, Sunny ist halt so die Klischee-Teenagerin und natürlich hat sie ein Problem mit Benno, aber ja, wer von uns hatte das nicht als Teenagerin?
Gerade auch, weil es auch eine offensichtlich Patchwork-Family war. Ich dachte aber, der Junge sei von ihm, die Tochter von ihr und irgendwie sind die dann halt zusammen und die Kinder streiten sich auch ständig irgendwie komisch, aber der Junge hält mehr zum Vater.
Ich glaube, dass das eine Patchwork-Familie ist, wissen wir zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht offiziell. Also ich glaube, er spielt nicht die allergrößte Rolle.
Also vom Feeling her hätte ich gesagt Patchwork-Family. Also dieses typische, ja, das ältere Kind mag halt den neuen Vater, den neuen Mann an der Seite der Mutter nicht so. Und ja, da habe ich mir halt diese Abneigung auch irgendwie so ein bisschen erklärt. Wie gesagt, also irgendwie ist schon ein bisschen unangenehm. Aber ohne jetzt sagen zu können, das läuft jetzt hinaus auf XY. Mhm.
Ja gut, Mike, wenn du das Ganze als deutsche Version von Midsommar am Anfang schon deklariert hast, dann hätte wahrscheinlich aus deiner Sicht alles passieren können.
Quasi.
Oder hast du Foreshadowing gesehen, um mal bei Midsommar zu bleiben? Hast du jetzt schon erkannt, was denn wohl passieren wird?
Noch nicht. Ah. Aber zu dem Zeitpunkt war mir schon klar, also einer von beiden dreht durch, also eine Partei. Ich wusste noch nicht, ob es jetzt Tore ist, der plötzlich irgendwie zum Antisemiten wird oder sonst irgendwas. Oder ob es dann doch diese idyllische Familie wird. Das bleibt alles offen. Die Familie wurde viel zu idyllisch dargestellt. Also es war wirklich Bilderbuch oder eher Lehrbuch der Filmwissenschaft, keine Ahnung. Wie stelle ich eine heile Dorffamilie dar? In ihrem Schrebergarten.
Bis zu dem Geburtstag dann, also da ist der Konflikt zwischen Sunny und Benno ja schon relativ deutlich zutage getreten.
Ja, so ein bisschen Kriselei, aber das...
Ja, weiß ich nicht. Also ich würde das so nicht unterschreiben, weil es in mehreren Szenen auch schon sichtbar ist, dass Sunny ein großes Problem mit dem Körperkontakt zu Benno hat. Und da schwingt halt schon eine gewisse Übergriffigkeit oder eine potenzielle Übergriffigkeit mit, ne? Noch relativ subtil, aber schon zu deutlich, um hier wirklich das Ganze noch als idyllische Vorzeigefamilie zu verstehen.
Sehe ich jetzt eher als, irgendwas muss da ja mal passieren. Endlich mal.
Ja, irgendwas passiert auch endlich mal. Nämlich als Benno anfängt mit diesem Plüschkänguru und Tore ein bisschen herumzualbern. Denn ja, während er das macht, haut er Tore einfach mal unvermittelt richtig ordentlich eine rein. Tore ist angemessen schockiert. Er hat eine blutige Nase, haut auch erstmal ab, aber Benno rennt ihm hinterher und entschuldigt sich auch sofort. Ne? Er meint, ja, es war ein Versehen, aber er weiß auch nicht, was da über ihn gekommen ist und das ist ihm noch nie passiert. Ja, dann ist auch erstmal alles wieder gut. Am Abend dann besucht Sunny Tore in seinem Zelt. Es kommt so ein bisschen zu einer sehr harmlosen Annäherung. Sie ist, wie gesagt, irgendwie fasziniert von ihm, aber betrachtet ihn auch irgendwie noch skeptisch, weil sie da auch seine Art wohl nicht so richtig einschätzen kann. Aber ja, ein gewisses Interesse in irgendeiner Hinsicht ist auf jeden Fall da und sie öffnet sich Tore auch ein bisschen. Zum Beispiel, indem sie zugibt, dass sie, als sie diese kleine Geburtstagsfeier zuvor verlassen hatte, um mit Freunden sich noch zu treffen, dass sie sich da halt nicht mit Freunden getroffen hat, sondern einfach nur zwei Straßen weiter saß und offensichtlich einfach nur aus dieser Situation sich dort entfernen wollte. Ja, und Tore benutzt die Gelegenheit, um nochmal zu bekräftigen, dass Jesus sein bester Freund ist und er meint, dass Sunny auch einen besten Freund braucht. Woraufhin sie natürlich vermutet, dass er sich selbst meint und das als Avance versteht und das Zelt verlässt. Mike, bitte.
Nachtrag. Ich habe bereits Foreshadowing gesehen. Mhm. Ja, bei Minute 23 noch was. Da war eine Katze.
Das stimmt.
Ich habe sofort laut losgedacht und mir gedacht, die Katze stirbt noch. Die wird umgebracht oder gequält oder irgendwas in die Richtung.
Aber sprecht es nicht zu laut aus. Ich habe zwei Katzen, die zuhören. Nee, drei. Was meint der nicht so?
Ja, das ist jedenfalls der Übergang zu Kapitel 2 mit dem Titel Liebe. Und ihr könnt jetzt schon mal überlegen, wie wohl das dritte Kapitel heißt. Ja, Liebe ist allerdings nicht unbedingt das Erste, woran man denkt, wenn man die jetzt erfolgende Darstellung der Verhältnisse in dieser Familie so betrachtet. Denn Benno lässt inzwischen dann doch den Patriarchen ganz schön durchblicken. Und wir erfahren jetzt auch, dass er tatsächlich nicht der Vater von Sunny und Dennis ist, aber wie gesagt, oder wie Georgia sagte, man konnte es sich eigentlich schon so ein bisschen denken und es spielt nicht die allergrößte Rolle meines Erachtens. Benno zeigt, dass er dennoch in dieser Familie eine ziemlich dominante Rolle einnimmt. Insbesondere merkt man das an der Tatsache, dass dort in diesem Dorf oder was auch, wo auch immer sich das da befindet, dieser Schrebergarten, eine Feier stattfindet, was wohl nicht so häufig der Fall ist. Und Benno hat keinen Bock hinzugehen. Und er betrachtet das als absolute Selbstverständlichkeit und lässt das auch ganz klar durchblicken, dass Astrid und Sunny, die darauf schon ziemlich Bock hätten, da auch nicht hinzugehen haben. Also es gibt da kein explizites Verbot, aber es ist schon relativ deutlich, dass sie da nicht hingehen sollen. Und sie tun es doch. Und auch Tore schließt sich an. Ich finde es ganz interessant, dass jetzt der Film, in dem es ja im Großen und Ganzen um Fragen der Religion, des Glaubens geht, hier noch zwischenzeitlich mal ein weiteres Fass, ein potenziell explosives Fass aufmacht, nämlich eben diese Themen der patriarchalen Strukturen und der Gender-Klischees. Das ist gerade in diesem Abschnitt sehr zu spüren. Also erst einmal an Bennos Verhalten, ne, bezüglich dieser Feier. Dann auf dieser Feier wird Tore erstmal von Cora, also dieser Freundin, die auch schon beim Geburtstag da war, als Memme bezeichnet, als er den ausgegebenen Schnaps ablehnt. Denn ein Mann, der keinen Alkohol trinkt, das kann ja wohl nicht sein. Und auch am nächsten Tag beim Frühstück spürt man das. Zunächst einmal leugnen Sunny und Astrid, dass sie dort auf dieser Feier waren. Das nimmt Benno nicht einfach so hin, sondern er sucht erstmal die Bestätigung von Dennis, dass das tatsächlich nicht der Fall war und ja, Dennis verriet seine Mutter und seine Schwester. Und dann betont Benno auch noch, dass er enttäuscht von Tore ist. Das fand ich ganz besonders interessant. Er sagt, ich dachte, du bist auf meiner Seite und passt auf die Familie auf, wenn ich nicht da bin. Das finde ich einen extrem krassen Ausdruck von so patriarchalen oder patriarchischen Gedanken. Ne, dieser eigentlich Fremde hat jetzt dafür zu sorgen, dass da alles nach, ja, eigentlich nach Bennos Willen läuft. Weil er einen Penis hat, dürfte da die Begründung sein. Ne, also Astrid und Sunny dürfen da nicht ihre eigenen Entscheidungen treffen.
Also ich dachte mir sofort, als sie, also die beiden Frauen, die Entscheidung getroffen haben, jo, wir gehen doch zu der Feier. Ja, ihr kriegt die Quittung noch, häusliche Gewalt oder ähnliches.
Das war schon eine sehr, also als er dann sagte, nee, ich muss deine Lieferung, wir gehen wann anders zusammen. Er hat schon, ohne es laut auszusprechen, deutlich gemacht, was er davon hält. Und dass die gefälligst zu Hause zu bleiben haben.
Und Astrid wirkte ja auch schon mehr oder weniger ängstlich. Also sie konnte Sunny jetzt nicht so richtig begründen, warum sie nicht hingehen. Sie wollte aber auch nicht ausdrücklich sagen, dass Benno es verboten hat. Ne, aber es schwang die ganze Zeit mit, also es implizit war das ja komplett klar. Und vermutlich auch nicht das erste Mal, wenn man sich da so Sunnys Reaktion zum Beispiel anguckt.
Ja.
Was mir da auch noch aufgefallen ist, sehr in Richtung so, keine Ahnung, Stockholm-Syndrom oder Ähnlichem, vielleicht aber nicht ganz so krass. Das erste Mal, als diese Schlagszene war, hat Tore Benno noch verteidigt und das auch runtergespielt. So, ja, war ein Versehen, alles gut. Und das fand ich ein bisschen merkwürdig, aber beim zweiten Mal jetzt, da war wirklich klar, okay, das ist wirklich, sie beschützen jetzt ihren übergriffigen Menschen. Warum bitte, Leute?
Ja, soll man nicht, aber ich glaube, am nachvollziehbarsten ist die Position der Frau, die sich halt gefühlt aus eigener Motivation ja auch in diese Beziehung gegeben hat und sich ja auch ein Stück weit nicht selber eingestehen kann, dass sie da vielleicht dem falschen Menschen vertraut hat. Und gerade Menschen in so einer Situation rechnen sich selbst dann halt Schuld an, obwohl sie keine haben und trauen sich halt dann noch gar nicht daraus.
Ja, natürlich.
Dafür sorgt Benno auch, aber da kommen wir später auf jeden Fall noch dazu. Das wird alles noch ein bisschen deutlicher. Ja,
stimmt, nee, auf jeden Fall. Gerade in so einer Konstellation, dass die Mutter dann die Tochter dann halt so ein bisschen mitzieht und beziehungsweise die Kinder und dann sagst du, ja, hier ist ja alles gar nicht so schlimm und meint er ja nicht so oder was weiß ich, was welche Ausreden man da holt, finde ich schon nachvollziehbar. Und bei der Verpetzen-Geschichte mit Dennis muss man aber auch sagen, der ist noch klein. Der weiß noch nicht, was Lügen ist. Der fängt da gerade so mit ein an und den dann auszufragen, ja, waren die denn weg? So nach dem Motto, na komm, lass uns ein Geheimnis teilen.
Du bist doch mein Kumpel, sagt er zu ihm.
Ja, ja, übrigens alles ein sehr, sehr, sehr deutlicher Red Flags für toxisches Verhalten in Beziehungen und auch so mit Eltern und sowas. Achtet drauf. Da hat der Junge ja auch, er denkt, das ist halt was Witziges, was Nettes unter zwei Vertrauten und klar, sagt er dann so, ja, ich glaube schon. Das war ja nicht mal richtig verpetzen. Es war halt unfair ausgenutzt, dass der halt noch so klein und unschuldig ist.
Was Dennis angeht, habe ich ganz am Ende noch einen richtig schönen Hot Take anzubieten, aber da kommen wir später zu. Benno nimmt das Ganze, nachdem er jetzt weiß, dass die drei bei der Feier waren, nicht unbedingt gefasst auf. Eher im Gegenteil. Und Tore fängt auch sofort an zu beten, dass die Situation nicht eskaliert. Woraufhin Benno noch umso mehr ausrastet, da ihn dieses betont christliche und betont konfliktscheue Verhalten doch ziemlich zu stören scheint. Auch hier wieder ein Zitat von ihm. Wenn sie Schiss kriegen, fangen die Leute immer an zu beten. Dein ganzer Glaube beruht doch nur auf Angst. Wann fängst du endlich an, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen? Ist eine Ansicht, also ich muss sagen, der würde ich grundsätzlich nicht so sehr widersprechen. Ich finde, also will jetzt nicht zu tief in die Diskussion von Sinn und Zweck von Glauben einsteigen, aber ich finde da schon, dass Menschen ihr Leben gerne aus der Hand geben, wenn sie sich der Religion zuwenden. Find's gleichzeitig aber auch ironisch, denn Bennos Status in dieser Familie und seine Autorität über diese Familie beruht ja eigentlich auch komplett auf Angst. Wie es halt bei solchen Charakteren, ne, in solchen toxischen Beziehungen nun mal in der Regel der Fall ist. Ja, und er beweist doch direkt, dass die Angst, die Tore ja offensichtlich hat, berechtigt ist, denn er greift Tore jetzt wirklich etwas drastischer an. Er verprügelt ihn quasi, schlägt seinen Arm gegen den Türrahmen, also setzt ihm ordentlich zu. Und zwar so lange, bis Tore erneut einen epileptischen Anfall erleidet. Dann lässt er von ihm ab. Tore liegt am Boden, ja, Sunny schafft es irgendwie, ihn zu beruhigen, aber ja, das ist alles schon relativ unschön. Das hat Tore jetzt auch erkannt, nachdem er wieder auf den Füßen ist und verlässt den Garten erneut. Offenbar, um zurück zu den Jesus Freaks zu kehren, aber da merkt er, dass diese Kommune leer ist. Er trifft sich mit Eule und erfährt von ihm, dass das ganze Hamburger Chapter der Jesus Freaks jetzt geschlossen ist. Ein paar Leute wollen sich wohl nach Berlin absetzen, aber Tore kann zumindest dahin, in sein vorheriges Zuhause, nicht zurückkehren. Bei dieser Gelegenheit allerdings drückt Eule nochmal seine Bewunderung für Tores Glauben aus, auch motiviert dadurch, dass seine Beziehung mit dieser jungen Dame, mit der Tore ihn erwischt hatte, schon ja längst wieder beendet ist. Und er bewundert anscheinend Tores Standhaftigkeit, was so diese christlichen Prinzipien angeht. Und danach sehen wir Tore, wie er zurück in den Garten kehrt. Und da wieder die Frage an euch. was zur Hölle, warum macht er das? Also ist das jetzt Dummheit oder hat er wirklich gar keine Alternativen? Warum, um Gottes Willen, nachdem er gerade richtig nach Strich und Faden verprügelt wurde, warum geht er zurück?
Menschen tun die dümmsten Sachen aus Angst und Alternativlosigkeit. Also ja, ist ziemlich dumm.
Ja, Angst sollte er haben, wenn er zurückkehrt. Also hat er gesehen, was passieren kann.
Aber wenn du nichts hast, du kannst einem Menschen, der nichts hat, nichts wegnehmen. Und Menschen, die nichts haben und keine Alternativen haben, sind gefährlich. Also theoretisch, ja, tun sie halt sehr dumme Sachen. Sowas wie, sie gehen halt zu ihrem Gewalttäter zurück.
Ja, ich habe mich auch gefragt, weshalb er nicht irgendeine Behörde einschaltet. Keine Ahnung, warum er nicht zur Polizei geht oder so. Ja, er könnte Angst haben, dass der Familie irgendwas passiert. Aber für gewöhnlich, wenn man auf die Polizei vertraut, dann würde ich ja sagen, dass die das vielleicht so ein bisschen einschätzen können und nicht erst klopfen und sagen, hey, da hat euch jemand verpetzt mit dem Risiko, dass der Vater dann den Rest der Familie umbringt. Ja, habe ich mich auch gefragt. Aber alternativlos ist er schon. Hat er nicht kurz vorher auch noch sein komplettes Geld abgegeben?
Ja.
Das stimmt, ja. Irgendwann kam Benno auf den Gedanken, dass Tore dort ja Unterkunft und auch Essen bekommt. Und vermutlich hat es die Familie auch nicht so dicke. Tore selbst zwar auch nicht, lebt von Hartz IV, wurde gesagt. Aber er meinte, er macht sich nicht aus Geld und hat Benno dann eben mal seine Kontokarte überlassen. Und vermutlich verfügt er seitdem darüber. Also Tore hat beim Treffen mit Eule ja auch kein Geld. Also ich muss sagen, beim wiederholten Sehen des Films ist mir aufgefallen, wie Tore reagiert auf diesen Ausdruck der Bewunderung, den Eule gegenüber seinem Glauben äußert. Weil da lächelt er. Das scheint ihn wirklich zu freuen, dass sein Glaube derart respektiert wird. Gerade diese Striktheit, mit der er diese christlichen Grundprinzipien verfolgt und sich daran hält und so. Und mir kam so ein bisschen der Gedanke, dass das vielleicht wirklich eine Schlüsselszene ist, dieses Essen mit Eule. Weil Tore hier eventuell beginnt, sich selber als mindestens mal Missionar zu sehen, ne, um vielleicht Benno und Co. den Glauben dann doch näher zu bringen. Oder als Messias, ich weiß nicht. Aber dass er da schon anfängt, hier seine persönliche Aufgabe zu sehen, weil er von Eule derart bestärkt wird, dass das, was er macht, richtig ist.
Ja, er sagt ja auch, dass er seine Mission noch sucht.
Ja, das wäre dann halt aus seiner Sicht wahrscheinlich ein plausibler Grund, zurückzukehren, auch wenn ihn da potenziell wieder sonst was erwartet. Als Tore im Garten ankommt, kommt es sofort wieder zu einem rabiaten Scherz in großen Anführungsstrichen von Benno. Die Situation ist eigentlich nicht besser, sondern es ist absehbar, dass das irgendwie immer so weitergeht. Aber gleichzeitig intensiviert sich die Beziehung zu Sunny ein bisschen. Und sie offenbart jetzt auch, dass Benno auch ihr gegenüber gewalttätig ist oder war. Sie zeigt ihm blaue Flecken. Ja, da kam es auf jeden Fall schon zu Gewalt. Das wussten wir bisher ja auch noch nicht. Wir haben ein angespanntes Verhältnis gesehen, aber dass es hier wirklich innerhalb der Familie tatsächlich häusliche Gewalt gab, war ja bisher eher so die Vermutung. Und danach geht es dann fast schon zur Sache, denn die beiden verbringen die Nacht miteinander, sie laufen durch die Gegend. Es kommt zu einer sensationell cringigen Zombie-Szene. Das konnte ich mir nicht angucken. Sie steigen auch in einen Pool ein und da kommt es tatsächlich zu einem Kuss. Und es bahnt sich vielleicht sogar ein bisschen mehr an, bis Tore sich dann schlagartig doch wieder an das Verbot von vorherigem Sex erinnert und die Situation dann auch sofort beendet bzw. wieder auf eine harmlose Ebene bringt, um ja nichts Verbotenes zu tun. Verboten ist allerdings das, was Benno danach dann mit Sunny macht, denn wir sehen, dass er offenbar nicht nur gewalttätig ist, sondern sie auch sexuell bedrängt. Als sie dort im Badezimmer steht, fängt er an, sich auf höchst unangenehme Weise ihr anzunähern. Das beobachtet Tore. Und jetzt scheint er bereit zu sein, auch mal durchzugreifen. Er schnappt sich das Telefon, geht aus dem Haus und will vermutlich die Polizei anrufen. Aber Benno folgt ihm. Und jetzt zeigt er endgültig sein wahres Gesicht mit einem zentralen Satz. Dein Gutmenschen-Scheiß glaubt dir doch keiner. Also er stellt dieses Verhalten von Tore einfach komplett in Frage. Er kann sich nicht vorstellen, dass jemand vielleicht tatsächlich gut ist, in Anführungsstriche, oder was auch immer gut bedeutet. Er stellt Tores Verhalten als komplett absonderlich dar und demonstriert danach dann, was für ihn selbst offenbar ein normales Verhalten ist. Er schnappt sich die Katze, die wir vorhin schon gesehen haben, und fängt an, sie zu quälen und droht an, sie zu ertränken. Also scheint offenbar wirklich ein ganz schön ein böser Mensch zu sein. Auch das sagt Tore. Du bist böse. Ich glaube, aus dem Mund eines Christen mit einem sehr dualen Verhältnis oder dualer Beschreibung von Gut und Böse, einer klaren Trennung, ist das schon wirklich ein krasser Vorwurf und ein krasses Urteil. Ja, Benno fordert Tore auf, der Katze doch zu helfen. Und Tore geht tatsächlich auf ihn zu. Aber bevor er irgendwas unternehmen kann, bricht er zusammen und hat einen erneuten Anfall. Ja, wie seht ihr Benno? Ist er böse? Ist er von Grund auf böse oder ist er ein militanter Atheist, weil er ja irgendwie auch immer den Glauben von Tore provoziert und natürlich in Frage stellt? Oder ist er einfach ein Wutbürger, der unzufrieden mit sich selbst und allem ist und das an anderen Menschen und Lebewesen auslassen muss? Oder einfach nur ein random Psychopath?
Also ich bin ja der Meinung, dass Menschen nicht grundsätzlich böse geboren werden und nicht grundsätzlich böse sind, aber der hat definitiv einen an der Klatsche.
Ich glaube, darauf können wir uns halbwegs einigen.
Ja, er stichelt wirklich die ganze Zeit gegen die Religion. Ich habe auch das Gefühl, auch den Rest des Films, dass er versucht, bei Tore so ein bisschen was diesen Glauben zu brechen und ihm zu zeigen, ja, Religion, was du dir da vormachst, ist halt eh nur Schwachsinn und Scheiße, hör mal auf damit. Wir sind alle irgendwo böse. Diese Einteilung in Gut und Böse, in Schwarz und Weiß von Tore kommt ein bisschen kindisch daher. Dann der stressinduzierte epileptische Anfall, gerade dann, wenn es drauf ankommt. Ja, und Benno, der offensichtlich ein Problem hat, aus welchen Gründen noch immer. Ich bin kein Psychologe, aber da ist irgendwas Tiefgründigeres, was da schief geht.
Das finde ich ganz interessant, dass du sagst, quasi sinngemäß, dass es für Benno normal ist, dass der Mensch von Grund auf böse ist.
Ja, dass wir alle irgendwo einen bösen Zug in uns haben. Wir können nicht grundgut sein.
Genau, das ist so ein Menschenbild. Also das tritt gerade in den letzten Jahren so sehr zutage, ne, dass Menschen wirklich diese gewisse Boshaftigkeit als Standard sehen. Also das ist, ich will jetzt nicht wieder komplett den Rundumschlag machen und Social Media einbeziehen, aber was man da auf Twitter und Facebook zum Beispiel liest, da sind genau solche Menschen, glaube ich, vertreten, die einfach es nicht verstehen können, wenn Menschen gut, in Anführungsstrichen, handeln oder da auch immer vermuten, dass da eine versteckte Agenda, irgendwas im Hintergrund noch mitschwingt, wenn, ne, ein niederer Grund, wenn sich Menschen gut verhalten. Ne, deswegen sagt er, dein Gutmenschenscheiß glaubt dir keiner, als ob das halt alles nur aufgesetzt ist.
Ja, das Problem ist ja, dass man eigentlich immer von sich ausgeht.
Genau.
Ist ja Luber wirklich so. Und gerade die, die halt, ja, ich sag mal, mehr schwarz als weiß in sich haben und das auch gern nach außen tragen und behaupten, dass alle mindestens irgendwo ein Teil böse sind und irgendwie einen Hintergedanken haben müssen, das sind auch diejenigen, die halt am lautesten sind. Die das dann halt nicht so machen müssen, die halten sich eher bedeckt. Das kriegt man nicht so mit. So wie Tore. Der ist ja auch nicht laut. Er hält ja auch die zweite Wange hin, wo ganz am Anfang gesagt wurde, dass das ja gerade der schwerste Teil an der ganzen Geschichte ist.
Ja.
Ja, also ich sehe Benno als einfach nur sehr verbittert. Im Vergleich gerade zu Tore, auch was den Glauben angeht, kommen wir wieder auf das, er ist gefährlich, er hat nichts zu verlieren. Er hat keinen Glauben im Vergleich zu Tore. Das heißt, er tut dann auch Dinge, um ihm den auszutreiben. In seinem Weltbild passt das super, aber ja, der Junge hat Probleme.
Ja, wobei das jetzt nicht nur der Grund sein kann, dass er keinen Glauben hat. Also ich habe auch keinen Glaube, aber ich versuche trotzdem nicht jeden den Glauben auszutreiben und bringe dafür Katzen um.
Ja, aber du hast andere Sachen, die dich vielleicht hoffen lassen.
Er hat auch quasi nicht diesen guten Funken, den er meint, der so aufgesetzt wird. Den hat er ja nicht zu verlieren. Also von daher, ja, bisschen schon.
Mike, du sagtest gerade, er wirkt verbittert. Also, wenn man mal eventuell davon ausgeht, dass ein Mensch nicht von Grund auf gut oder böse ist, dann ist das ja immer ein Produkt der vergangenen Erfahrungen. Sei es jetzt, keine Ahnung, im Fall von Benno vielleicht irgendwelche privaten Rückschläge oder das soziale Umfeld, in dem er aufgewachsen ist, was auch immer. Ne? Es hat ja in der Regel einen Hintergrund, warum ein Mensch so wird, wie er ist. Und was bei dem Film halt extrem auffällt, ist, dass diese Vorgeschichten der einzelnen Charaktere überhaupt nicht betrachtet werden. Also wirklich gar nicht. Wir erfahren nichts von, also wie diese Patchwork-Familie entstanden ist, wie die Vorgeschichte, was diese Beziehung zwischen Benno und Sunny angeht, was da vorgefallen ist, erfahren wir nichts drüber. Auch bei Tore wissen wir nichts. Wir haben am Anfang diese Taufe gesehen, aber hat er irgendwie noch Familie? Wie kommt's, dass er als, ich habe irgendwo gelesen, 19-Jähriger, das wird im Film nicht gesagt, glaube ich, aber ungefähr in dem Alter wird er wohl sein. Wie kommt's, dass er offenbar nichts hat? Also er studiert nicht, Ausbildung ist nicht, anscheinend ist er auch wohnungslos. Wir wissen es einfach nicht. Ich bin mir nicht sicher, was damit bewirkt werden soll, dass das halt alles komplett im Dunkeln gelassen wird. Da kam mir halt der Gedanke, dass es vielleicht doch dazu dienen soll, diese Umstände, unter denen ein Mensch so wird, wie er ist, dann doch auszublenden und vielleicht doch es so darzustellen, dass ein Mensch inhärent gut, wie vielleicht Tore, oder inhärent böse, wie Benno sein kann. Um vielleicht doch so eine Dualität da zu präsentieren, wie sie im Christentum zum Beispiel gerne propagiert wird.
Also ich fand gerade das Element sehr interessant vom Film, also auch sehr positiv, dass halt nicht so viel Background-Story oder ähnliches da von den Leuten kam, weil in der Regel braucht man das kaum. Das Leben geht voran. Man lernt Leute kennen, man verlässt Leute wieder. Und jegliches Wertesystem ist immer eine Momentaufnahme. Also, was interessiert mich, was er in seiner Kindheit durchgemacht hat? Er ist halt gerade ein Arschloch.
Ja, bei Benno würde ich dir schon zustimmen, aber bei Tore fände ich es zum Beispiel durchaus interessant.
Interessant, ja, aber nicht relevant für den Charakter.
Nicht relevant für den Film, weil er quasi mit der Taufe ganz am Anfang sein neues Leben beginnt und ja auch mit dem abschließt, was vorher war.
Ich finde, es wäre schon gut zu wissen, um den Charakter beurteilen zu können, was denn vorher war. Es kann ja durchaus sein, dass er schon fundamentalistisch erzogen wurde oder so. Die Taufe muss nicht zwingend bedeuten, dass er da gerade erst zum Glauben gefunden hat. Das habe ich noch gelesen, das ist wohl so eine Handlung der Jesus Freaks, dass die durchaus auch Leute taufen, die bereits in der Kindheit getauft wurden. Das muss jetzt nicht wirklich eine Konvertierung oder so implizieren.
Aber wäre er jetzt ein tiefgläubiger Mensch, der in einer tiefgläubigen Familie aufgewachsen wäre, wäre er, glaube ich, nicht von zu Hause weg, um sich einer Gruppe anzuschließen, die gerade Kinder und Jugendliche aufnimmt, die mit der althergebrachten Kirche nicht viel zu tun hat, also nicht ganz klar kommt.
Ja, aber auch da, wir wissen ja nicht, warum, also ist er von zu Hause abgehauen, sind seine Eltern, was weiß ich, beim Autounfall gestorben? Es kann alles sein, es ist alles nur Spekulation. Und wir können den Charakter deswegen nicht komplett beurteilen, weil wir das halt einfach nicht wissen. Mike, Widerspruch kam aus deiner Richtung.
Ja, denn soweit ich gehört habe, will sich die Freikirche auch noch gut mit den Leuten stellen. Und das Ganze geht ja sehr in diese Richtung. Und grundsätzlich kann ein Mensch nur einmal getauft werden und deshalb taufen sie keine getauften Menschen. Und die Taufe ist ein Cut.
Ich habe das als Kritikpunkt seitens der Kirche an den Jesus Freaks gelesen.
Vielleicht ist das auch eher so ein altes Ding, dass die das jetzt nicht mehr machen. Oder jetzt erst recht machen.
Vielleicht ist das auch ein Unterschied zwischen Film und Realität.
Im Endeffekt wissen wir es auch nicht, oder? Ob er getauft wurde?
Nö. Also wir wissen es nicht, außer am Anfang halt die Taufe bei den Jesus Freaks. Aber was auch dafür spricht, dass er halt von zu Hause weg ist, ist, dass er später, als er gefragt wird, angibt, dass er halt keine Freunde, Bekannte, Verwandte hat.
Das stimmt, aus welchen Gründen auch immer. Aber ja, letztlich würde ich schon zustimmen, dass diese Taufe vermutlich als Cut zu sehen ist. Vermutlich ist es. Ist zumindest die Religiosität zu diesem Zeitpunkt oder kurz vorher bei Tore stark intensiviert worden. Tja, aber ich meine, gut, allein das rechtfertigt ja schon, dass diese Sache offen gelassen wurde, die ganze Vorgeschichte, weil man sich darüber Gedanken machen kann. Und das ist ja immer toll. Gedanken macht sich auch Tore. Und wir hören einen Monolog von ihm. Und da kommt jetzt endgültig das, was vorher vielleicht schon vermutet werden konnte, zutage. Er sagt nämlich wörtlich, dass er Benno als seine Prüfung ansieht. Und dass er es, nachdem er jetzt erfahren hat, was da so abläuft, dass er Sunny beziehungsweise den Schutz von Sunny als seine Aufgabe ansieht. So lässt sich halt auch erklären, dass er weiterhin bleibt. Obwohl seine Situation immer schlimmer wird. Wir machen erneut einen kleinen Zeitsprung Und als wir wieder einsteigen, ja, ist Tores Zustand schon höchst bedenklich. Denn offenbar bekommt er nicht mehr wirklich was zu essen. Er darf wohl auch nicht mehr duschen, er ist dreckig, es wird gesagt, dass er stinkt. Und er wird fast schon als Sklave gehalten, also zumindest pariert er aufs Wort, wenn Benno irgendwas verlangt, er irgendwas holen soll oder so. Aber er lebt weiterhin in seinem Zelt und hält durch. Das mit der Nahrungsversorgung ist allerdings ein Problem und es geht so weit, dass er Essensreste aus dem Müll fischen muss, um irgendwie überhaupt noch was zu essen zu haben. Und ja, ich finde, die vorläufige Krönung der Perfidität kommt dann, als Benno ein Stück vergammeltes Geflügel bei bei Tore unter der Matratze findet, das er vorher aus dem Müll gefischt hatte, und das Astrid zeigt. Und sie ist empört, weil Tore sie ja beklaut hat. Also das ist auf so vielen Ebenen einfach nur bösartig, eine komplette Täter-Opfer-Umkehr. Alles, was diese, insbesondere Benno, so machen, das ist in Ordnung, aber das, was Tore gemacht hat, das ist Diebstahl und gehört bestraft. Und wird bestraft, denn die beiden zwingen ihn, dieses schimmlige Geflügel zu essen. So, und hier würde ich gerne mal kurz auf Astrids Rolle eingehen. Vorhin kam ja schon so Sachen wie Stockholm-Syndrom zur Sprache. Der Vorschlag, dass Tore dieses schimmlige Geflügel essen soll, kam aber von Astrid. Also das geht nicht alles hundertprozentig von Benno aus, habe ich das Gefühl. Und an diesem Punkt habe ich persönlich schon für mich beschlossen, dass ich eigentlich gar nicht mehr großartig zwischen Astrid und Benno differenzieren muss, sondern Astrid eigentlich genauso böse ist. Bisschen zögerlicher vielleicht, aber eigentlich auch vom Grund auf böse. Oder seht ihr das an diesem Punkt jetzt noch anders?
Also ich würde nicht sagen, dass Astrid von Grund auf böse ist. Ich sehe auch das Stockholm-Syndrom nicht ganz. Also sie hat sich nicht erst in ihn verliebt, nachdem die ganze Geschichte losgegangen ist, sondern sie hat sich offensichtlich in den Typen verliebt, der halt dann auch, ja, sich rausgestellt hat, nicht ganz der Saubermann ist, den er vielleicht vorher vorgegeben hat. Und gerade in der Szene, wo Benno mit dem Hühnchen ankommt, mit diesem ollen, vergammelten, madenbesetzten Brathähnchen von irgendeinem Imbiss, da hat er sie auch dazu gedrängt. Er hat ihr das ja unter die Nase gehalten und sie so, ja, keine Ahnung, was soll ich damit machen, so körpersprachemäßig, ohne irgendein Wort zu sagen. Dann, ja, sag doch mal, was hältst du denn davon? Was sollen wir denn jetzt machen mit ihm? Wo sie dann nur sagt, ja, keine Ahnung, dann soll er es halt auch essen, ne? Das kam mir in dem Moment halt gar nicht so schlimm vor. Das war halt so ein, ja, gut, wenn er halt Essen klaut, dann soll er das Essen halt auch essen. Das ist dann halt so. Ich weiß auch gar nicht, ob sie sich das so genau angeschaut hat, ob sie vielleicht dachte, ja, wenn er halt Sachen aus dem Müll fischt, ist sein Thema. Kann er essen, soll er essen?
Also sie war ja schon empört. Sie hat ja wirklich ausdrücklich gesagt, der hat uns beklaut. Also das ist ja eigentlich auch schon bösartig. Und sie weiß, dass er nicht zu essen kriegt. Sie schließt ja selber da die Vorratskammer ab in der Küche und so.
Ja, aber nicht ganz freiwillig. Naja, du siehst halt immer die Blicke, die sich zugeworfen werden. Und in der Situation, wenn du halt jetzt Astrid wärst und halt einen gewalttätigen Typen hast, der dich sonst zu Brei kloppt und du halt gerne kuscht, damit dir nichts passiert und gerade auch deinen Kindern nichts passiert, und der da vor dir steht mit diesem scheiß Hühnchen und dich auffordert, jetzt endlich Stellung zu nehmen und dich halt auch schon so anguckt und nach dem Motto, ja, hier, guck mal, der hat uns beklaut. So, ja, da sagst du nicht, da lehnst du dich nicht gegen dem auf und sagst so, sag mal, gehst du jetzt ein bisschen zu weit, der hat einen Müllgefischt, lass ihn doch. Hättest du wahrscheinlich das Hühnchen gegessen.
Ja, schwer zu sagen. Also Gewalt zwischen oder von Benno an Astrid sehen wir halt auch nicht. Mir ist nicht klar, inwieweit das ihr gegenüber so ein toxisches oder gewalttätiges Verhältnis ist.
Also ich finde, er beherrscht sie schon ziemlich gut durch Angst. Aber ich glaube, bei ihr hat er auch so ein bisschen was den Erfolg oder hat zumindest das Gefühl von dem Erfolg bei diesem Menschen, so müssen wir es das Böse rauszukitzeln.
Ja, man merkt halt seine Angstherrschaft, ne? Also es ist irgendwo nachvollziehbar, dass Astrid da gewisse Dinge tut, um sich selbst aus der Affäre zu ziehen, aber es ist halt wirklich dieses typische Mitläufertum, was eigentlich gar nicht geht, aber irgendwo nachvollziehbar ist. Immer schön nach unten treten.
Ja, also es ist ja auch offensichtlich, dass Benno hier ganz bewusst manipulativ vorgeht, auch um sich selbst ein bisschen aus der Schusslinie zu nehmen, denn Tore wird erwartungskonform krank von diesem schimmligen Hühnchen. Und als, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob Sunny ist oder ob es tatsächlich Astrid ist, aber irgendjemand fordert ganz vehement, ihn dann ins Krankenhaus zu bringen. Aber da meint Benno dann auch, ja, dann, ich glaube, Sunny ist es. Dann sagt er, ja, dann ist aber deine Mutter dran, denn das war ihr Vorschlag. Ne? Und wenn man so sieht, dass er ja, sie dann schon in diese Richtung bewegt hat, dass sie jetzt diesen Vorschlag machen soll, dann ist das natürlich höchst manipulativ. Ja, und auch Klaus, den wir ja auch von der Geburtstagsfeier noch kennen, fällt das so langsam auf, der Zustand von Tore. Er ist da wohl des Öfteren zu Besuch gewesen und hat so den Niedergang von Tore quasi verfolgt. Aber auch der wird von Benno noch mehr oder weniger besänftigt, so dass Tore ja keine Hilfe bekommt. Zumindest bis Sunny sich durchringt, Tore zu helfen. Sie ja nimmt ihn Huckepack, schleppt ihn zur nächsten Telefonzelle und ruft dort den Notarzt. Sie mögen doch bitte kommen zur Telefonzelle, da liegt dann jemand und den sollen sie mitnehmen. Und Sunny selbst fordert Tore dann auf gar keinen Fall zurück in den Garten zu kehren und haut dann wieder ab, lässt Tore liegen. Und er kommt ins Krankenhaus und wir kommen im dritten und letzten Kapitel an mit dem Titel Hoffnung. Ja, Tore ist im Krankenhaus. Seine Verletzung erklärt er damit, dass er Fußball spielt und außerdem hin und wieder epileptische Anfälle hat und umfällt. Dem wird nicht so wirklich weiter nachgegangen. Vielleicht ist das eine fundierte Erklärung, aber so richtig glauben die Ärzte das ja auch nicht. Zumindest das mit dem Fußball nicht. Das mit den Anfällen ist vielleicht etwas plausibler. Und in der Nacht hat Tore dann eine Vision von Jesus, der ihm mit blutenden Wunden an den Händen erscheint.
Stigmata.
Stigmata, das Wort ist mir gerade nicht eingefallen. Ja, genau. Und wir sehen allerdings, dass während Tore diese Version hat, er eigentlich tatsächlich gerade einen erneuten Anfall hat. Und da würde ich gerne mal in den Raum stellen, die Frage, welche Bedeutung diese Anfälle eigentlich für den Film haben. Denn das ist jetzt zum vierten Mal vorgekommen und ich bin mir nicht sicher. Entweder habe ich es jetzt verpasst, ob das im Film wirklich so gesagt wird, aber ich glaube, der Titel Tore tanzt spielt halt auch auf diese Anfälle ab, weil er da, ja, tanzend, in Anführungsstrichen, auf dem Boden liegt. Oder ich habe es mal irgendwo gelesen. Ich weiß nicht, ob es im Film gesagt wird. Es ist auf jeden Fall ein zentrales Thema, aber irgendwie hat es für die Handlung vielleicht ja nur bedingt Bedeutung. Wie habt ihr das aufgefasst? Welche Bedeutung messt ihr diesen Anfällen zu?
Also für mich war es ein relativ, ja, stilloses Plot-Device. Also ja, man kann da jetzt Dinge reininterpretieren.
Werde ich übrigens gleich tun.
Keine Ahnung, vielleicht war das seine Bürde, vielleicht hat Gott ihn auch damit gesegnet, das kann man interpretieren, wie man will, aber ist ein Plot-Device.
Ja, man kann theoretisch unterscheiden, was es jetzt für eine Bedeutung für den Film hat und was für eine Bedeutung für Tore hat, ne? Mag ja ein Unterschied sein.
Ja, ich dachte mir auch dann an der Stelle, wo man quasi sieht, dass er eine Vision hat, ganz, ganz, ganz am Anfang des Films sagt er noch, das sei der Heilige Geist, der in ihn fährt. Ich glaube, nach der Party war das. Als Tore dann mit einem Anfall im Bad auf dem Boden liegt und Sunny helfen möchte, sagt Benno, nee, lass mal, das ist der Heilige Geist, den wollen wir nicht unterbrechen oder nicht stören oder irgendwie sowas. Mhm. Das war genau das, was Tore ganz am Anfang gesagt hat. Der hat das auch runtergespielt und sagte so, nee, das ist halt, ne, der Heilige Geist, der in ihn fährt. Und ich weiß nicht genau, wie so ein epileptischer Anfall abgeht. Vielleicht hat man ja wirklich so eine Psychophase, die dann läuft oder ganz verzerrte Wahrnehmung, dass man dann vielleicht im Nachhinein, gerade wenn man so religiös ist, meint, Dinge gesehen zu haben, wahrgenommen, gehört zu haben und das in Wirklichkeit einfach nur verzerrte Wahrnehmung war. Ich glaube, für ihn sind diese Anfälle tatsächlich Visionen, ja irgendwie interpretiert, wo er dann halt in dem Moment quasi Gott hört. Aber ich denke, das ist tatsächlich, dass er einfach einen Anfall hat und eigentlich, wie ihm im Krankenhaus geraten wird, vielleicht mal in eine Psyche hier gehen sollte, damit ihm geholfen wird.
Wäre vielleicht nicht so verkehrt. Ja, es ist natürlich ein interessanter Gedanke. Ne? Wir haben jetzt zum ersten Mal gesehen, dass er während dieses Anfalls eigentlich eine Vision hat. Aber ja, möglicherweise ist es ja die ganze Zeit schon so, wurde uns nur nicht so dargestellt. Ich habe mir tatsächlich auch eine Theorie überlegt, die setzt ein bisschen voraus, dass es hier wirklich mit übermächtigen Dingen zugeht. Man könnte diese Anfälle wirklich als göttliche Intervention sehen oder als Steuerung von Tore durch Gott. Wenn wir annehmen, dass die große Mission von Tore ist, Sunny zu retten, und kleiner Spoiler, das wird sich bis zum Ende durchziehen, dass es seine Mission ist, dann sorgt jeder einzelne dieser Anfälle dafür, dass Tore diese Mission weiterverfolgen kann. Der erste Anfall auf dem Konzert, wäre der nicht gewesen, wäre Tore gar nicht erst zu Benno in den Schrebergarten gekommen wahrscheinlich. Ne, weil Benno ihn halt einsammelt und mitnimmt, als er ihm hilft. Der zweite Anfall kommt, als Benno das erste Mal wirklich intensiv gewalttätig gegenüber Tore wird. Also er hört auf, als dieser Anfall beginnt. Da könnte man sich vorstellen, dass das noch weiter eskaliert wäre, wenn dieser Anfall nicht gewesen wäre. Es muss nicht heißen, dass Benno ihn an der Stelle totgeschlagen hätte, das glaube ich tendenziell nicht. Aber es wäre eventuell so drastisch geworden, dass Tore dann doch beschlossen hätte, hier hau ich jetzt ab und ich komme auch nicht zurück, weil das ging zu weit. Und er hatte zu diesem Zeitpunkt noch nicht die Bindung zu Sunny, die er später hatte, als Motivation, trotz allem noch da zu bleiben. Der dritte Anfall war, als Tore auf Benno zugegangen ist, um einzugreifen, als er dabei war, die Katze zu ertränken. Und da hat sich Benno ja schon offenbart als wirklich zutiefst gewalttätig und eigentlich psychopathisch. Da hätte ich mir vorstellen können, wäre es da wirklich zur Konfrontation gekommen, dass da vielleicht tatsächlich Benno Tore tot oder fast tot geschlagen hätte. Und der vierte Anfall, da hat Tore diese Vision von Jesus, die ihn endgültig dazu bewegt, seine Mission weiter zu verfolgen. Er hat vorher ja sogar schon leichte Zweifel an seinem Glauben oder an seiner Verbindung zu Jesus geäußert, eines Abends im Zelt, meinte er, ne, warum sprichst du nicht mehr mit mir und solche Geschichten. Also es kamen erste Zweifel aus. Die sind nach dieser Vision komplett ausgeräumt, ne, die sind ganz weit weg. Der Glaube ist wahrscheinlich stärker als je zuvor. Und wer das nicht gewesen, hätte halt vielleicht zugestimmt, sich einweisen zu lassen. Also bei jedem einzelnen dieser Anfälle könnte man sagen, wäre der jeweilige Anfall nicht gewesen, hätte der Weg an der Stelle mit einer relativ großen Wahrscheinlichkeit auch zu Ende sein können und Sunny wäre nicht geholfen worden. Ja, das ist so meine Theorie, dass da wirklich Gott dafür sorgt, dass sein Stellvertreter auf Erden, nämlich Tore, Gutes tun kann, sich dabei vielleicht selbst aufopfert oder zumindest ein Martyrium durchmacht. Aber ja, finde ich aus so einer theistischen Perspektive quasi ziemlich interessant. Ich glaube nicht, dass es so gedacht ist, aber es lässt sich meines Erachtens richtig plausibel so interpretieren.
Mal ungeachtet dessen, ob das jetzt wirklich von Gott kommt oder nicht, ob er sich das jetzt selbst einbildet, aber Jesus mit offenen Kreuzigungswunden, die du auch noch anfassen darfst und Tore drückt sich ja das Blut an den Händen, von den Händen tatsächlich noch ins Gesicht, also der ist ganz nah dran. Das ist ja das Nonplusultra-Überzeugungsargument, was im christlichen Glauben überhaupt geht. Wenn irgendwo ein Zweifler war in der Bibel, zeig ihm seine Stigmata und das ist, der glaubt.
Ja. Viel näher kannst du nicht an die Vollendung des Glaubens kommen. Es sei denn, vielleicht an Jesus Vorhaut oder so. Heilige Reliquie.
Jesus war Jude, theoretisch hat er. Achso, ja. Ja, gut, die ist dann ab. Okay, ja. Ich habe gerade andere Bilder im Kopf gehabt. Naja.
Nee, also es wäre, wenn schon, dann tatsächlich so ein kleiner Anhänger oder so, wenn es getrocknet wurde.
Soweit ich weiß, ist die aber unsichtbar. Und wurde vor ein paar Jahren auch schon geklaut.
Als wenn es die echte gewesen wäre.
Naja, der historische Jesus, den es ja vermutlich irgendwie gab, der wird ja auch eine Vorhaut gehabt
haben. Ja, der im Sommer geboren wurde und nicht in dem Jahr und...
Das ist ja egal, aber die historische
Figur... Ich glaube nicht, dass die den Scheiß aufgehoben haben.
Ja, das vielleicht nicht.
Also wenn ihr nach dem Film nochmal was richtig Amüsantes lesen oder hören wollt, Geschichte von Jesus Vorhaut, Kontaktreliquie, sehr geiles Zeug.
Sehr schön.
Ich hätte mir noch nie Gedanken über die Vorhaut von Jesus gemacht.
Ich auch nicht so wirklich, muss ich sagen. Ja, für Tore war, wie gesagt, dieser letzte Anfall der Ausschlaggeber, jetzt zurückzukehren. Den Rat der Ärztin oder Krankenschwester, dass er sich vielleicht dann doch mal einweisen lassen sollte. Jetzt vielleicht wegen seiner Visionen. Ich glaube, von denen sagt er ja nichts. Hauptsächlich schon wegen seiner epileptischen Anfälle. Den ignoriert er und einmal mehr taucht er im Schrebergarten auf, zur allgemeinen Verwunderung. Benno guckt tatsächlich sehr, sehr verwundert aus der Wäsche, ne? Er ist wirklich schockiert davon, wie dieser Typ, der da wirklich zutiefst gequält wurde, wo er vermutlich auch die Stärke hernimmt, da nochmal aufzutauchen. Ja, aber die Situation eskaliert natürlich weiter. Wer hätte es gedacht? Wir sehen, dass Sunny neue blaue Flecken im Gesicht hat, also da ging die Gewalt weiter. Sie sagt Tore, dass sie eigentlich wirklich abhauen will, aber sie traut sich nicht. Tore besänftigt und gleichzeitig ermutigt sie irgendwie. Er verspricht ihr, dass sie bald stark sein kann und vielleicht dann abhauen kann, wer weiß. Ja, aber Tore selbst ergeht es jetzt noch ein bisschen übler, denn Benno nimmt ihn mit in ein Laufhaus oder ähnliches und zwingt ihn dort zur Prostitution. Er wird dort von Dieter, den Typen, der am Anfang auf dem Geburtstag auch war, brutal vergewaltigt. Auch da wieder die Krönung der Perfidität, als Benno danach auf der Rückfahrt Tore fragt, ob er denn Spaß hatte mit den Jungs, aber dann direkt meinte, nee, kann ja nicht sein, denn die Christen stehen ja nicht auf Homos. Also, holy shit, da auch wieder die Religion zu verwenden, dass irgendwie diese Ablehnung von Homosexualität in der christlichen Kirche der Grund wäre, warum Tore das vielleicht gar nicht so cool fand. Also, das ist wirklich schon das Niederste. Ja, aber Tore ist mittlerweile gar nicht mehr empfänglich für irgendwelches Leid, hat man das Gefühl, er nimmt es stoisch hin. Es fällt der Satz, der auch den englischen Titel des Films ein bisschen verarbeitet, ne? Wer das Schild des Glaubens trägt, den kann nichts Böses treffen. Nothing bad can happen. Weiß nicht, was seine Definition von böse ist. Also ich finde, ihn hat schon einiges Böses getroffen. Aber gut, Tore sieht das an diesem Punkt offenbar nicht mehr so.
Seine Seele ist unsterblich.
Und sein Glaube ist unerschütterlich. Und das scheint ihm zu reichen. Ja, von dem Geld, das Tore in Anführungsstrichen verdient hat, kauft Benno einen Flachbildfernseher. Und das Gerät muss natürlich auch direkt Cora und Klaus präsentiert werden, die zu einem Umtrunk vorbeikommen. Auch wieder so krass. Sie trinken da ein bisschen und spielen so Spiele und Tore sitzt mit am Tisch. Tore macht mit. Und Tore ist fröhlich. Ne? Er gewinnt da eine Runde bei irgendeinem Spiel. Freut sich. Klatscht noch mit Klaus ab. Und man sieht Benno an. Und er wird auch von Klaus darauf angesprochen, wie angepisst er ist. Er kann es nicht ertragen, dass Tore trotz allem an dieser Stelle noch glücklich ist. Oder zumindest nach außen hin glücklich wirkt. Ja, nichtsdestotrotz zieht Tore sich zurück. Benno folgt ihm und er hat jetzt ein neues Spielchen sich überlegt. Er legt sich auf den Boden und er will Tore dazu bringen, seine inneren Triebe endlich mal rauszulassen, ne? Weil er immer noch diese ganze Christensache, dieses Gutmenschentum, wie er es nennt, für eine Fassade hält. Und eigentlich will er ja die bösartigen Triebe, wie Georgia das vorhin schon sagte in Bezug auf Astrid, er will, dass sie nach außen kommen. Und deswegen fordert er Tore auf, ihm ein Kissen ins Gesicht zu drücken. Das macht Tore auch. Sehr zögerlich. Da kommt Sunny dazu und die macht das umso energischer. Tore allerdings, bevor es da zu irgendwelchen schwerwiegenden Folgen kommt, hält Sunny davon ab, Benno zu ersticken. Ja, Benno nimmt sich das Keyboard von Sunny und ich glaube, er will relativ deutlich auf Sunny einschlagen, aber Tore wirft sich dazwischen und wird dann von Benno mit dem Keyboard niedergeschlagen und auch ziemlich brutal. Also Tore bleibt am Boden liegen und ist erstmal nicht mehr handlungsfähig. Die anderen Gäste kommen dazu und Benno meint, Tore wollte ihn umbringen. Und er fordert Astrid und Cora auf, sich um ihn zu kümmern. Und ja, ich sag mal, man könnte es als Folter beschreiben, was die beiden so mit ihm machen. Ja, kurze Zeit später ist Tore halt komplett zerschunden. Mehr tot als lebendig, könnte man schon sagen, zu diesem Zeitpunkt. Benno, Astrid, Cora und Klaus beratschlagen, was jetzt zu tun ist. Auch hier macht Benno eigentlich primär Astrid und Cora dafür verantwortlich, wie es um Tore steht. Denn sie waren ja die ausführenden Kräfte. Dadurch bringt er auch Klaus davon ab, irgendwie die Polizei zu rufen, ne? Denn dann wären die beiden Frauen halt dran. Und ja, sie beschließen Tore, es wird nicht genau gesagt, sie wollen ihn beseitigen. Sie sagen gegenüber Sunny, dass sie ihn ins Krankenhaus bringen wollen, aber jedes Kind, wie zum Beispiel Dennis, versteht, dass er nicht ins Krankenhaus gebracht werden soll. Es kommt noch zu einer kleinen Abschiedsszene zwischen dem gerade noch so zu Lautäußerungen fähigen Tore und Sunny. Und er sagt ihr an dieser Stelle, du kannst jetzt ganz stark sein. Tore wird auf den Pickup der Familie geladen, mit einer Plane abgedeckt und sie fahren los. Zwischenzeitlich sind sie sich relativ sicher, dass er jetzt vermutlich tot ist. Und sie kommen an einen kleinen See oder Tümpel an. Benno befördert Tora aus dem Auto, bemerkt, dass er noch lebt. Aber ja, er schubst ihn oder rollt ihn in das Wasser und fragt ihn, wo denn, also der ganz klischeehafte Spruch, wo ist dein Gott jetzt? Und Tore zeigt auf sein Herz. Und Benno ist, er ist wirklich schockiert. Also er kann es nicht fassen, dass Tore anscheinend immer noch nicht gebrochen ist. Und ich glaube, dann schubst du ihn endgültig ins Wasser und Tore kann auch nichts mehr machen und er stirbt. Und Benno scheint erschüttert zu sein. Nicht aufgrund dessen, was er da gerade getan hat, sondern eben aufgrund der Reaktion des unerschütterlichen Glaubens von Tore, was dann vielleicht doch keine Fassade war. Ja, und unterdessen sehen wir im Schrebergarten, wie Sunny das Nötigste einpackt, sich Dennis schnappt und tatsächlich stark genug ist, den Garten zu verlassen. Und damit endet der Film. Ja, ich muss dieselbe Frage stellen, wie, glaube ich, schon bei Toni Erdmann. Ist das aus eurer Sicht ein Happy End?
Religiös? Ja. Es ist der Märtyrertod. Kannst du mehr verlangen?
Auch hier wieder die Frage nach der Perspektive. Ne? Aus Tores Sicht ist das höchstwahrscheinlich ein Happy End.
Ja, aus Tores Sicht definitiv. Also er hat es geschafft. Sunny ist da jetzt ganz stark raus. Er hat sie beschützt, er war da, er hat alles gegeben. Mehr als nur die rechte und die linke Wange. Und es ist tatsächlich einfach der Märtyrertod. Es ist auch wieder hier religiös gesehen das Nonplusultra, was du erreichen kannst.
Ja, ich finde auch, also, das ist eigentlich für alle Parteien ein Happy End. Die Eltern können jetzt tun und lassen, was sie wollen. Tora hat das erreicht, was er wollte. Ja, okay, sein Leben war kurz, aber naja, das war sein Ziel im Endeffekt. Und ja, Sunny und das andere kleine Kind, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe, Dennis, die können jetzt eventuell im Frauenhaus oder sonst wo ein halbwegs anständiges Leben führen.
Also für Benno und Astrid weiß ich nicht, ob das so das Happy End ist. Also Benno ist in seinem, ich wollte gerade sagen, in seinem Glauben erschüttert, aber in seinem Menschenbild wahrscheinlich erschüttert. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Bei Astrid, tja, wenn man jetzt vielleicht doch davon ausgeht, dass sie nicht komplett bösartig ist, sondern halt extrem unter der Fuchtel ihres gewalttätigen Mannes steht, ist das vielleicht auch nicht so schön, jetzt voraussichtlich ihre Tochter verloren zu haben. Und wer weiß, ich meine, das wird ja möglicherweise auch noch ein Nachspiel haben, so.
Falls sie auspacken.
Ja, also die sind vermutlich schon die großen Verlierer. Ja, ich finde aus einer objektiven Sicht, wenn man sich jetzt nicht in eine der Rollen dort hineinversetzt, ist das aber nicht unbedingt so happy, weil einfach diese Auflösung, die halt mit der Entfernung von den Kindern aus diesem ungünstigen Umfeld passiert, das hätte ja schon viel früher passieren können. Also das wäre ja möglich gewesen, das früher zu erreichen, ohne diesen Leidensweg von Tore und ohne, dass da auch die Gewalt gegenüber Sunny weitergeht. Ne, es hätte zu einem viel früheren Zeitpunkt, hätte da mit einem einfachen Anruf bei der Polizei zum Beispiel das schon gelöst werden können. Und eigentlich ist die Religion oder Tores religiöse Überzeugung dafür verantwortlich, dass das nicht passiert ist. Weil er das halt auf diesen Weg quasi lösen wollte, er als Märtyrer. Nicht so profane Kräfte wie die Polizei, die da schon viel früher einen Riegel hätte vorschieben können.
Ja, aber jeder Teil der Familie hätte sich genauso gut melden können.
Ja, aber da kommt halt diese Angst ins Spiel, ne? Der Wunsch war ja da, zumindest, also bei Astrid weiß ich nicht, bei Sunny auf jeden Fall. Aber Tore als Außenstehender hätte da für eine einfache Lösung sorgen können.
Er war ein paar Mal draußen und hätte dann die Chance gehabt, aber ansonsten, während er da war, hat er ja auch von sich aus gesagt, ich habe Angst.
Ja. Ja, ich meine, er war kurz davor. Er ist ja mit dem Telefon in dieser einen Szene rausgegangen. Und gut, da war es im Prinzip Benno, der ihn in ein Gespräch verwickelt hat und seinen Glauben beleidigt hat. Und deswegen hat Tore davon abgelassen. Und die Katze hat dann auch noch eine Rolle gespielt.
Aber zu dem ganzen Ende. Nachdem Benno mit dem Keyboard auf Tore eingeschlagen hat und der da am Boden lag und vor sich hingeröchelt hat und im Grunde echt dem Tode nahe. Also er hat ihn ja wirklich verprügelt. Und da meint Benno zu Astrid, ihr kümmert euch dann um ihn. Ja. Und lässt einfach die beiden Frauen allein. Und die wissen halt nicht, was erwartet er jetzt von uns. Und ich glaube, das ist der Punkt, an dem es knickt und bei Astrid tatsächlich das kommt, was Benno sich gewünscht hat. Und zwar, dass sie von sich aus etwas wirklich Böses macht. Also sie hat ja dann auch vorgeschlagen, wir können ihm ja was abschneiden. Also die haben den ja nicht nur so ein bisschen gefoltert oder so, die haben den ja wirklich verstümmelt, lebensgefährlich verstümmelt. Ich weiß auch nicht, was er erwartet hat, was die beiden jetzt mit ihm machen, ob sie ihn dann verarzten, wegschaffen, was weiß ich was machen sollten. Aber er wirkte schon etwas erstaunt, überfahren, was sie tatsächlich mit ihm gemacht haben. So nach dem Motto, ach du Scheiße, ich hätte nicht gedacht, dass es so weit geht.
Ja, ich glaube, er hat schon erwartet, dass das ein bisschen drastischer wird. Gerade unter dem Eindruck, dass er ja vorher gesagt hat, der wollte mich umbringen. Ne? Also ich meine, wenn er schon bestraft wird mit potenziell lebensgefährlichen Aktionen, nachdem er etwas aus dem Müll geklaut hat, muss die Strafe dafür, dass er Benno angeblich töten wollte, ja umso drastischer sein. Dieses Erstaunen, was er dann zeigt, kann ja wirklich damit zu tun haben, dass, also kann ja auch ein positives Erstaunen sein, dass Astrid jetzt wirklich so weit gegangen ist, wie er es sich vielleicht auch gewünscht hat.
Ja, wirkte für mich in dem Moment so nach dem Motto, ach du Scheiße, was habe ich für ein Monster geweckt, okay, komme ich mir klar. Aber ich glaube, eine andere Version wäre auch gewesen, wenn er sagt, ja, ihr macht das dann jetzt mit ihm, dass sie ihn so ein bisschen was zusammenflicken, dass er nicht gleich verreckt. Die Polizei rufen und dann so tun, als wenn er halt der Böse ist. Was willst du denn schon sagen, wenn eine komplette Familie und Freunde, die dann da sind, den einen komischen Landstreicher als fanatisch verwirrt und böse darstellen und dann sagen, ja, war Notwehr. Dann wäre er auch weg gewesen. Wäre vielleicht einfach nur in eine psychische Anstalt gesperrt worden und man hätte ihn nie wieder gesehen. Und so mussten sie sich halt selbst drum kümmern.
Und bei Astrid ist vielleicht diese ganze Brutalität auch schon so internalisiert, dass für sie es halt so rübergekommen ist, dass es jetzt so eine implizite Aufforderung war, jetzt mal richtig abzugehen. Also, dass bei ihr gar nicht erst der Gedanke aufgekommen ist, dass Benno das ja vielleicht tatsächlich so meint, jetzt irgendwie Tore noch zu helfen.
Ja, nicht helfen, sondern einfach nur stillschweigen, ne, hier Cut, ich will das einfach nicht mehr sehen. Und ganz am Ende, Sunny und Dennis, die dann gehen können, das ist ja für die beiden dann quasi der Neuanfang und wo wir einen Bogen schlagen an den Anfang, indem wir auch die gleiche Hintergrundmusik haben wie bei der Taufe von Tore, also der im Grunde sein Leben gelassen hat, damit die beiden jetzt ihren Neustart haben wie er am Anfang.
Ja. Ich würde hier noch meinen angekündigten Hot-Take einmal rauslassen. Und zwar, wenn man mal davon ausgeht, wie ich das vorhin schon gesagt habe, dass, also auch wenn wir das quasi schon, naja, nicht widerlegt haben, aber jetzt wohl doch übereingekommen sind, dass es vielleicht nicht so ist. Aber wenn man davon ausgeht, dass insbesondere durch diesen Verzicht auf die Vorgeschichten vielleicht dargestellt werden soll, dass Menschen von Grund auf gut oder böse sein können, dann finde ich das nicht gut, dass Dennis am Ende entkommt, denn ich glaube, Dennis ist von Grund auf böse. Denn Dennis macht einfach nur böse Sachen in diesem Film. Er zerstört am Anfang den MP3-Player von Sunny. Er verrät die drei bei Benno, als sie auf diese Feier gehen. Und am Ende, als Tore da schon halb sterbend auf dem Boden liegt, lässt er sich nicht aus dem Zimmer befördern, sondern er bleibt drin und will sich an dem Leid von Tore ergötzen. Ne? Er meint, ja, ich will das sehen. Und um es mit der Überinterpretation mal zu übertreiben, das letzte Bild, was man sieht in dem Film, als Sunny und Dennis auf der Straße der Kamera entgegengehen, da sieht Dennis tatsächlich bösartig aus. Er hat den Kopf nach vorne geneigt, guckt aber nach vorn, also so dieser ganz klischeehafte böse Blick, ne? Jeder edgy Teenager wird es kennen, das ist die einfachste Methode, um irgendwie böse auszusehen. Das hat mich schon an so Sachen wie Damien aus Das Omen erinnert, der übrigens der Sohn des Teufels ist. Also diese Ansicht funktioniert natürlich nur, wenn man wirklich davon ausgeht, dass ein Mensch von Grund auf böse sein kann. Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich ist Dennis wirklich unschuldig und wenn er hier Böses tut, dann durch den Einfluss von Benno. Aber ich wollte diesen Hot Take nochmal loswerden, denn das war wirklich etwas, was ich mir während des Films gedacht habe, weil ich mit Dennis nicht so klar kam.
Naja, der ist schon ein bisschen verdorben. Das Problem ist aber auch einfach das Alter. Kinder sind in dem Alter einfach Psychopathen. Und wenn, nein, wirklich, geistige Fähigkeiten und Empathiefähigkeiten und sowas sind Kinder in dem Alter Psychopathen. Wenn du da ganz trocken dran gehst, ist das so. die können in dem Alter noch nicht so empfinden, wie wir Erwachsene das im normalen Regelfall. Also von daher, ja, kleiner Psychopath, der da am Ende weggeht, der einen ordentlichen Ticken vom Benno mit an die Hand gekriegt bekommen hat. Also der kann tatsächlich versaut sein, ja.
Also kein Happy End, denn Sunny lässt jetzt das Böse auf die Welt los, was sie da an der Hand hält, mit sich genommen hat.
Es könnte.
Empathie ist halt erlernt, ne? Also da wird eine gewisse Entwicklung vorausgesetzt, das ist normal bei Kindern. Ich würde noch mal einen kleinen Augenblick zurückspringen. Ich fand nämlich gar nicht das Ende vom Film so krass. Das war für mich eher ein, ja, ist halt das Ende dieser WTF-Spirale. Nämlich die Szene, wo er in dieses Laufhaus gesteckt wurde. Da war ich überrascht. Denn ich habe seit der Gartenszene mit Sunny und Tore gedacht, wann holt der Vater die Kamera raus und verkauft die Jugendpornos? Ich hätte nicht gedacht, dass er ihn zur Prostitution zwingt. Ich hätte wirklich gedacht, der dreht Jugendpornos mit denen und verkauft die. Aber Sexualität musste auf jeden Fall auch noch sein. Wie gesagt, seit der Anzählung.
Ich habe tatsächlich überlegt, ob Ähnliches nicht vorher schon mit Sunny vorgefallen sein könnte. Aber ich glaube, dafür reagiert sie auf Dieter. Gut, es kann natürlich ein anderer Täter gewesen sein, aber dafür reagiert sie bei der Geburtstagsfeier nicht drastisch genug auf den Typen. Ich bin mir nicht sicher, ob es sonst Hinweise darauf gibt. Vermutlich hätte sie es auch erwähnt. Ich meine, sie hat sich ja dann doch irgendwie halbwegs geöffnet.
Ja, vor allen Dingen, sie fragt ja dann Tore auch, was für einen kranken Deal habt ihr denn da abgeschlossen? Mhm. Also wäre sie auch in diesem Laufhaus oder irgendwie in der Richtung mit Dieter unterwegs gewesen, hätte sie da wahrscheinlich schon eher so eine Vorahnung, was da passiert.
Nee, also ich hätte auch nicht geglaubt, dass Benno seine erwachsenen Kumpel da an Sunny dran lässt. Nö. Wirklich nur ihn und Tore, sie und Tore.
Ja, aber ich glaube, das ist eher so ein, er möchte sie selber.
Das ist aber ein guter Gedanke. Das hätte man Frau Gebbe mal vorschlagen können, dass er da wirklich Pornos mit den beiden dreht. Das wäre auch ziemlich krass gewesen.
Ja. Und
thematisch hätte es halt auch gepasst, ne, wenn er Tore, dann, ja gut, er hat Tore zu sexuellen Handlungen gezwungen. Mit Männern, gut, ist vielleicht noch eine Ecke heftiger, gerade aus christlicher Perspektive.
Wie gesagt, dass sowas Sexuelles kommt, das war mir klar. Aber ich hab's halt anders kommen sehen.
Ja, eine Frage, die wahrscheinlich ziemlich schwer zu beantworten ist. Ich bin mir da selber unschlüssig. Würdet ihr den Film als einen Film sehen, der eine Position, naja, eher für oder gegen das Christentum einnimmt? Oder seht ihr da irgendwie ein Urteil drin? Ich bin mir da selber sehr unschlüssig, muss ich sagen. Ich habe eine Vermutung, dass es nicht unbedingt... Also sagen wir mal, ich habe eine Vermutung, dass Katrin Gebbe keine Christin ist, aus Dingen, die ich so über sie gelesen habe, aber kann ja trotzdem sein. Seht ihr da irgendwelche Anhaltspunkte, ob das jetzt eher pro oder contra ist?
Nee, würde ich nicht so sagen. Also ich glaube nicht, dass es ein Film für oder gegen Religion ist, also der da auch nicht so die Message mitschwingen lässt, keine Ahnung, Fanatiker oder Märtyrer.
Ja, also ich fand das ganze Religionsthema zu unterschwellig dafür, dass es wirklich eine Botschaft für oder gegens Christentum sein soll. Nicht mal für oder gegen die Jesus-Freaks. Also dafür war diese WTF-Spirale mit der Gewalt und den Übergriffen einfach zu präsent.
Ja.
Ich sehe halt auch hier wieder, also wie schon gesagt, ne, dass diese ganze Situation früher hätte aufgelöst werden können und dieser Glaube einfach schuld daran ist, dass das noch bis zum Äußersten ging, bis zum Tod von Tore und größerem Leid bei Sunny. Das würde ich schon als eher kritisch sehen. Also, dass der Film eben eher kritisch mit dem Christentum umgeht. Man kann es so sehen, also dass Tore hier irgendwie auch als der naive religiöse Trottel dargestellt wird, der Gutes im Sinn hat, aber eigentlich sowohl sich selbst als auch Leuten in seinem Umfeld dadurch im Prinzip nur schadet. Ich habe bei der Welt, also Springerpresse, deswegen sehr mit Vorsicht zu genießen, aber da habe ich in einer Rezension gelesen, dass der Name Tore, der eigentlich von Thor, dem nordischen Donnergott, kommt, auch eine gewisse Doppeldeutigkeit aufweist und auch als Thor im Sinne von Dummkopf interpretiert werden kann. Das war da so das Argument, dass Tore hier tatsächlich einen Idioten darstellen soll.
Ja, klingt aber sehr weit hergeholt.
Ich fand den Gedanken interessant. Ja, ich finde es auch ein bisschen weit hergeholt, aber schon.
Ja, das ist wieder so ein Fall von Interpretation danach und glücklicher Fügung von Details.
Mhm.
Ob das jetzt wirklich beabsichtigt war, keine Ahnung. Aber ich fand tatsächlich den Beweggrund für den Film auch krass. Das beruht ja auf tatsächlichen Fällen. Ist zum Glück nicht alles, also alles, was im Film vorgefallen ist, war zum Glück nicht nur eine Person, aber das waren halt Kriminalfälle, die zu dem Zeitpunkt, als die Idee aufkam, wirklich passiert sind. Gerade diese Fälle haben Gabby ja auch nicht in Ruhe gelassen und deswegen hat sie sich ja dann zusammen mit Kollegen hingesetzt und hat dann das Buch, Drehbuch und Idee geschrieben über all diese Fälle, um das halt irgendwo zu verarbeiten.
Genau, wobei dieser zentrale Fall, wo es da auch über mehrere Jahre anscheinend ging, der hatte zum Beispiel diese religiöse Komponente anscheinend nicht. Also das ist wirklich exklusiv für den Film.
Der Hauptteil, der dazu inspirierte, der schlimmste Fall, das war tatsächlich eine Schrebergartenanlage, wo ein junger Mann wie ein Sklave gehalten wurde und verschandelt. Und das war ein geistig Behinderter.
Mhm. Ja, hätte man natürlich auch ohne diese religiöse Komponente verfilmen können, dann wäre es halt reiner Torture-Porn gewesen. Das ist Tore tanzt, würde ich mal sagen, jetzt nicht unbedingt. Er ist auch visuell nicht so brutal, deswegen habe ich es auch gewagt, den hier auszuwählen, weil da halt jetzt nicht der übelste Splatter zu sehen ist. Klar, die Folter am Ende, das ist schon ein bisschen drastisch, aber auch nicht unbedingt auf eine visuelle Weise.
Ja, es wird viel angedeutet, aber man muss dazu sagen, auch der Film ist not safe for work. Es gibt nackte Haut zu sehen.
Ja, das hält sich in Grenzen. Aber ja, man sollte ihn vielleicht nicht auf der Arbeit gucken, während.
Ich wollte gerade sagen, den Film im falschen Moment kommt der Chef rein. Das kommt ein bisschen uncool.
Ja, was ist ansonsten eure Meinung über den Film an sich? Wie habt ihr ihn empfunden, gefunden, so rein qualitativ?
Ja, bei mir ist der Film relativ gut durchgefallen. Und wer gern Dinge irgendwo reininterpretiert und mit einer WTF-Spirale der menschlichen Abgründe klarkommt, der wird seinen Spaß haben. Aber ich persönlich muss mir den nicht nochmal angucken.
Wenn du es in einer numerischen Wertung ausdrücken müsstest, was würdest du da ungefähr sagen?
Für wen jetzt?
So ganz allgemein, deine subjektive Meinung.
1,5 von 5.
Holy shit. Okay.
Hey, damit liegt er noch über Whiplash.
Ach, das, ich könnte ja schon wieder, ne? Aber Georgia, was sagst du?
Ich bin ja unvoreingenommen und unbeschriebenes Blättchen reingegangen. Ich muss sagen, der Film hat mich fertig gemacht. Also das ging mir sehr nah. Gerade auch wieder, weil es so eine nicht übertriebene Darstellung ist. Das hat mich mitgenommen und das hat mich an dem Abend, an dem ich mir das schön in Ruhe angeschaut habe, ganz schön fertig gemacht. Ich musste danach erstmal irgendwas Heitereres vor mir haben, über ein paar Dummies lachen und mit sympathischen Menschen reden, weil das ist genau so ein Thema, wo ich sag so Trigger. Deswegen würde ich den Film auch niemals ohne Triggerwarnungen irgendwem zeigen. Der Film an sich finde ich gut. Das Thema und wer da mich so fertig macht, boah, kann ich mir nicht nochmal anschauen. Einfach, weil es halt echt, ich find's für mich zu heftig. Wer damit kein Problem hat, der soll sich den gerne angucken, ist interessant gemacht, aber ja, man muss wissen, worauf man sich da einlässt.
Also ich muss sagen, ich finde den gut, ich kann aber Georgia absolut nachvollziehen. Ich habe den jetzt ja quasi zum 3,5. Mal gesehen, ich habe ihn in Vorbereitung noch 2-mal geguckt und 1-mal durchgeskippt. Das erste Mal habe ich ihn vor 3 Jahren gesehen und dann auch 3 Jahre nicht mehr, weil ich ihn damals schon ziemlich gut fand, aber ich hatte auch nicht das Bedürfnis, das nochmal zu sehen. Und das war auch jetzt keine angenehme Erfahrung.
Danach braucht man was Niedliches, was Nettes, was Lustiges.
Das ist auf jeden Fall richtig. Ja, aber ich finde ihn wirklich sehr gut. Also ich finde die Thematik interessant. Ich finde die Art und Weise, wie Religion oder ein so fester Glaube betrachtet wird, ohne es jetzt explizit zu verteufeln, finde ich ziemlich gut gemacht, sorgt halt auch für Diskussionsgrundlagen, wie wir jetzt auch gesehen haben. Und ja, auch von der reinen Produktionsqualität her, ich finde die Darsteller insbesondere Julius Feldmeier als Tore sehr natürlich in seiner naiven Rolle. Sascha Gerschak als Benno, einwandfreier Psychopath. Und Großfanti Koloff Marquis, ja, spielt Zanni auch einwandfrei. Ich finde den Film sehr immersiv, was vielleicht auch zu seiner drastischen Wirkung beiträgt. Es sind sehr viele sehr unangenehme Nahaufnahmen drin. Am Ende auch so Unschärfe und Verfremdungseffekte, wenn es Tore da immer schlechter geht. Da kann man sich sehr gut mit einfühlen. Und dazu trägt auch bei, dass der Film an und für sich so gut wie gar keine Musik hat. Außer halt das am Anfang bei der Taufe, ne, und das Ganze am Ende. Dann noch im Auto und auf diesem Konzert. Aber ansonsten ist da ja eigentlich keine musikalische Untermalung drin. Wie gesagt, ich finde es gut und passend, aber deswegen fand ich halt diese Nominierung für den Deutschen Filmpreis für die beste Musik wirklich sehr merkwürdig, weil die doch sehr minimalistisch ist im Prinzip.
Vielleicht deswegen. Gut eingesetzt.
Ja, das stimmt. Ja, diesen Rückgriff am Ende, dass das tatsächlich das Gleiche ist wie am Anfang, das habe ich so gar nicht wahrgenommen. Aber das stimmt absolut. Ne? Das ist natürlich auch ein gelungener Kniff.
Ja, als die beiden auf der Straße liefen und ich die Musik gehört habe, habe ich mir gedacht, so Moment, das klingt genauso vom Beat her wie der Anfang. Und es ist wirklich vom Anfang das Lied hin am Ende weitergeführt. Hm. Und wenn du den im Loop hast, fällt dir das gar nicht auf, wenn der Film einfach, wenn er da gecuttet wird, vorne wieder anfängt.
Okay.
Das ist verwirrend. Den kann man am Ende so cutten, dass der einfach in den Anfang wieder reinloopt.
Dann kann man die mehrmals hintereinander gucken, ne? Was für ein Spaß.
Yay! Ja, dann sieht man vielleicht am Anfang Dinge, die man beim ersten Mal nicht gesehen hat. Aber ja, ich habe den jetzt auch quasi zweimal gesehen, mit Absicht nicht zu aufmerksam, weil ich weiß, dass mich das sonst runterzieht. Aber ja, jetzt Pause davon.
Ja, um das von mir auch nochmal in der numerischen Wertung auszudrücken. Ich habe ihm am Anfang 3,5 von 5 gegeben und jetzt beim mehrfachen Rewatch bin ich sogar auf 4 gestiegen. Weil ich finde, das ist wirklich also gerade im deutschen Film, so aus den letzten 10 Jahren, gehört er schon zu den besten, meines Erachtens. Ja, der englische Titel ist Nothing Bad Can Happen. Aber ist das wirklich so? Kann vielleicht doch was Böses passieren, wie zum Beispiel die Filmauswahl von Georgia für die nächste Folge?
Also ich kann euch trösten. So schlimm wie Sausage Party wird's nicht mehr werden. Das war ja wirklich, mal schauen, was ihr dazu sagt. Die nächste Filmauswahl wird einen Schwerpunkt auf Bild und Farbe setzen, auf Stilmittel. Und zwar möchte ich den Film Hero aus dem Jahr 2002 gucken. Mit gefühlt allen chinesischen Schauspielern, die Hollywood zu bieten hat, die man kennt. Also der wäre die ältere Frau aus Tiger and Dragon, die jüngere Frau aus Tiger and Dragon und der Typ aus Tiger and Dragon und Jet Li. Um mal so in Klischee zu reden.
Aber wo ist Jackie Chan?
Der produziert in Hongkong und nicht in Hollywood. Der macht sein eigenes Ding.
Ja, interessant. Ich will ja nichts von meinen Erwartungen vorwegnehmen, aber das ist für mich Neuland. Ich habe Tiger and Dragon oder sowas nicht gesehen. Ich habe doch keinen einzigen Film mit Jet Li gesehen. Also ja, ich bin gespannt.
Oh, wenn ihr das beide nicht gesehen habt, dann wüsste ich dann noch was wir gucken können. Nee, aber bei dem Film sage ich schon voraus, der ist tatsächlich bildgewaltig. Also es wird viel mit Bildsprache und Farben und tieferer Bedeutung, Philosophie gearbeitet. Also wenn man den guckt und den Hintergrund nicht kennt, ist der lame. Deswegen, wenn ihr den geschaut habt, danach müsst ihr euch diese ganze Farbphilosophie der Chinesen angucken und den vielleicht nochmal schauen, weil der dann so viel mehr Sinn macht.
Okay, habt ihr noch abschließende Anmerkungen?
Passt auf euch auf, sucht Hilfe, wenn ihr welche braucht, traut euch.
Genau, wartet nicht auf ein Zeichen von Gott, das kommt eh nicht, denn Gott ist tot.
Es sei denn, ihr wollt das.
Nach ihm wird nicht mehr gesucht.
Okay, bevor es jetzt noch eskaliert, würde ich sagen...
Genau, bevor ich hier komplett ins Musical verfalle.
Ja, unsere Musical-Folge kommt zu irgendeinem Jubiläum.
Oh Gott.
Ich habe gehört, das macht man so. Okay, dann würde ich sagen, planmäßig mit Dreiraum-Kino würde es in 2 Wochen weitergehen. Ansonsten aber natürlich Dreiraum-Zelt am kommenden Montag, wie gewohnt. Und bis dahin verabschieden wir uns. Einen schönen Abendtag oder was auch immer noch. Bis dann.
Ciao.
Glück auf.